wir heißen eigentlich vielleicht alle Zuhörer und Zuhörerinnen willkommen zu uns hier nach Haus.
Ja. Jungens, ich begrüße euch. Ja, und der Chris, der hat uns ein besonderes Thema aufgebunden, wollte ich gerade sagen. Ja,
ich habe so eine Phase. Ich habe so eine Phase, tatsächlich, weil ich auch gemerkt habe, man in den 70er Jahren gibt es doch viele Filme, die ich zwar irgendwie kenne, so vom Hörensagen, aber dann doch noch nie so wirklich gesehen habe. Viele habe ich auch hier stehen in meinen Regalen und habe sie noch nie angepackt. Und jetzt hatte ich irgendwie so, irgendwann habe ich gedacht, jetzt muss ich mal mit irgendwas anfangen. Und tatsächlich habe ich, glaube ich, wirklich mit dem einen, den wir auch heute besprechen, nämlich Hundstage mit Al Pacino, mit dem habe ich, glaube ich, begonnen.
Keiner bewegt sich!
Al Pacino bei einem missglückten Banküberfall in Hundstage.
Okay, und Finger weg von der Alarmanlage. Komm schon!
Küss mich! Wenn ich gefickt werde, dann nicht ohne geküsst zu werden.
Komm, jetzt mach keinen Witz, hä?
Du bist ein Stadtbulle, hä? Aber Bankraub ist Bundesangelegenheit. Die werden mich wegen Kidnapping und bewaffneten Bankraubes begraben, Mann. Ich rede mit niemandem, der versucht, mich durch Schwarzen reinzulegen. Hol den Chef
hier. Ich bin hier der Chef.
Ich gebe mich nicht mit subalternen Bullen ab.
Gut, gibt es ein Land, in das du besonders gern fliegen würdest? Wyoming. Nicht doch Wyoming. Das ist doch kein Land, verstehst du? Naja, schon gut, ich mach das für uns.
Wartet, ihr kriegt auch was!
Also, weil John Cassale spielt da ja mit, ist derjenige, der mit ihm zusammen die Bank überfällt.
Woher kennt man den noch?
Soll ich dir sagen?
Bitte. Ja, bitte, Steven.
Aus der Pate 1 sowie auch 2. Ja, und die durch die Hölle gehen.
Ja, und so, der ist sehr früh gestorben. Er ist sehr früh gestorben und hat aber in sehr vielen, also in wenigen Filmen mitgespielt, aber in den Filmen mitgespielt. Also hat tatsächlich in diesen Klassikern mitgespielt und den hat man nicht so auf dem Schirm, aber das ist auch so ein, ich glaube, er hat, ich weiß gar nicht, ob er auch in Heaven's Gate noch mitgespielt hatte, der war ja auch von diesem Michael Cimino, heißt er, glaube ich, gell, der Deer Hunter gemacht hat, die durch die Hölle gehen. Der dann mit Heaven's Gate seinen Mega-Flop hervorgebracht hat. Und John Cassale erinnert mich in diesem Film total an den Joker, an Joaquin Phoenix. Der sieht so aus, der hat das gleiche an, habe ich das Gefühl. Also ich hatte das Gefühl, Joaquin Phoenix hat sich diesen Film angeguckt und das ein bisschen als Vorbild genommen, so wie der da das aussieht und spielt so ein bisschen. Ja? So ein
aber
Teil davon.
In der Zeit sahen aber viele so aus.
Ja.
Das war, glaube ich, so ein Typ, damals so diese Schlachhose und dann so eine enge Lederjacke an. Das war, glaube ich, so, damals so auch so ein Schlachttyp irgendwie. So ein bisschen schlachsig, lange Haare, lodderig irgendwie. Das war, glaube ich, auch so ein bisschen ein Schlachttyp.
Ja gut, das kann sein. Ich habe es gerade hier live gegoogelt. Also der bei Heaven's Gate hat er nicht mehr mitgespielt, aber der Dialog hat er noch mitgespielt von Coppola. Das ist auch so ein 70er Jahre relativ bekannt mit Gene Hackman, glaube ich. Mhm.
Aber ich dachte auch, ich würde ihn aus mehreren Filmen kennen,
ich
tatsächlich,
kenn ihn
Simon.
Ich kenne ihn auch woanders her noch, ja.
Aber wenn ich dann in seine Vita geguckt habe, dann ist mir gar nichts Besonderes mehr aufgefallen. Also ja, noch Besonderes
sechs Filme gemacht oder sieben Filme oder
ja,
so.
Nicht wirklich viel. Aber ich dachte, ja, das ist er doch, der ist doch aus. Und dann, ja.
Aber das ist, der wäre wahrscheinlich, ich meine, es ist mal schwierig, das jetzt im Nachhinein so zu prophezeien, aber das wäre ein riesen Schauspieler geworden und ein viel berühmterer Schauspieler noch, weil der hatte einiges auf dem Kasten.
Der hat auch sehr gut gespielt in dem Film. Ne?
Absolut, ja. Absolut. Und dieser Film, wer ihn nicht kennt, also der beruht auf realen Tatsachen, dass es tatsächlich passiert, dieser Banküberfall. Und vor allem ist er deshalb so aufsehenerregend, weil er halt auch in echt, glaube ich, im Fernsehen auch live übertragen wurde, als das Ganze passiert ist. Und der Geiselnehmer, und in dem Fall ist das dann eben gespielt von Al Pacino, der da eben nach draußen geht, Kontakt aufnimmt zur Polizei, das Ganze wird gefilmt, es sammelt sich eine Menschenmenge an, die das beobachtet und er wird so eine Art kleiner Medienstar für eine kurze Zeit. Und die Leute sind sogar ein bisschen auf seiner Seite, jedenfalls im Film, ja, muss man sagen.
Das war ja auch, denke ich mal, neu damals, diese Ansichtsweise von so einem Banküberfall. Also ich dachte, denke mal vorher, auch diese, dass da kein klarer Gut und Böse definiert ist, das war da bestimmt, also weiß ich nicht, aber es kam mir sehr originell vor, so als wenn das so das erste Mal war, dass so an die Sache rangegangen worden ist. Und auch dieses, das ist ja, wer später dann auch in Natural Born Killer wurde, glaube ich, habe ich irgendwo gelesen, dass das, glaube ich, auch hier Quentin Tarantino großer Fan von dem Film ist, so dass das kann ich mir auch gut vorstellen, dass der sich beim Drehbuch von Natural Born Killer da auch ein bisschen inspirieren lassen hat. Auch wie die Kameraleute da draußen rumlaufen mit ihren komischen Ghostbusters Backpacks da und dann das alles abfilmen und eben diese Szene, wie er dann rauskommt aus der Bank und dann aus der Hubschrauberperspektive gefilmt wird, so vor der Bank, das ist auch so eine Szene, die kommt, die ist ja ikonisch, also das kommt ja immer wieder vor dann so in Filmen, so diese Szene. Das kennt man, das, da ist man schon so dran gewöhnt, dass man gar nicht sich vorstellen kann, dass das erste Mal war, dass so gedreht worden ist.
Ja, so ein richtiger True-Crime-Fall irgendwie, ne, würde man heute sagen, so der Film. Ist mir denn noch dazu eingefallen, wenn man das so, nach wahrer Begebenheit und so weiter hatte man nicht so viel.
Ich glaube auch, was halt sehr kritisiert wird, ist eigentlich die Polizei an sich, Polizeigewalt. Ja. Ich glaube, es gab auch es war ein Gefängnisaufstand oder irgendwas, was, glaube ich, niedergeknüppelt wurde, was dem vorausgegangen ist, was auch kurz erwähnt wird im Film. Und ich auch gedacht habe, wenn man den in der Zeit geguckt hat, dann hat man da sicherlich hatte man diese Informationen im Hinterkopf. Aber wenn man den jetzt irgendwie 40 Jahre später schaut, dann muss man ein bisschen googeln, damit man weiß, was da alles für Thematiken verarbeitet werden. Also was dann eben auch erklärt, warum die Menschen sich mehr auf die Seite der Bankräuber stellen. Weil sowieso,
das ist ja auch so schön. Ja, bitte.
Nee, ich wollte nur sagen, weil sowieso Polizeigewalt in ganz groß in der Kritik steht.
Und das Schöne ist eben, dass die Polizei dann auch nicht so stumpf als böse und doof dargestellt wird, sondern der Gegenpart, der Polizist, auch ein super Schauspieler fand ich in dem Film, der ist ja auch eine super Rolle und ist halt nicht der klare Böse dann, weil das gibt es ja auch dann oft, dass die Polizisten dann einfach die Abziehbilder, also dass dann die Rollen vertauscht werden und die Polizisten sind einfach die Bösen und die Bösen sind die Guten. Und das war alles so schön nicht klar definiert. Das mag ich auch immer, wenn das dann so ein bisschen in jedem Charakter was Böses ist und auch was Gutes. Und nicht einfach so, das ist jetzt der Böse und das ist der Gute und am Ende muss der den erschießen.
Ja, ich wusste zum Beispiel ganz lange gar nicht, was der Film von mir will, ehrlich gesagt. Ja, man begleitet die beiden Bankräuber und dann geht er raus und spricht mit dem Polizisten und geht wieder rein und dann sind mehr oder weniger die Geiseln alle schon auf deren Seite und wollen auch mit abhauen, schmieden ja schon Pläne, ne? Wir fahren da und dahin, keine Ahnung, was sie jetzt sagen, Hawaii, Fort Lauderdale, keine Ahnung, irgendwas haben, sagen sie da ja.
Ein Land, das nicht ausliefert.
Ja, irgendwie sowas, genau. Und hatte ich mir auch gedacht, wo will die Reise jetzt eigentlich hingehen? Und ich habe auch zum Beispiel gar nicht gerallt, dass, wenn man die Bombe schon platzen lassen will, dass Al Pacino hier auch einen Homosexuellen spielt.
Das fand ich auch,
Auch nachher, wo es quasi die Auflösung gab mit Leon, seinem Freund, wurde das trotzdem alles noch so subtil gehalten, dass man das nicht geahnt hat. Und dann kamen ja auch noch die Transvestiten, hätte man damals gesagt, die Transmenschen dazu und fingen an zu demonstrieren, wenn man jetzt mal richtig da reingeht. Und da habe ich das überhaupt nicht verstanden. Ich sage, ja gut, aus heutiger Sicht ist das alles ein bisschen merkwürdig, ne? Und wenn man sich auch nicht mit den 70er Jahren so richtig auseinandergesetzt hat im Vorfeld. Aber da gab es ja richtige Aufstände. Da gab es ja, also gerade in den 70ern gab es einen regelrechten schwulen Hass und Transvestiten-Hass oder wie auch immer. Und die wurden
kommt jetzt ja wieder, ne?
Ja, richtig. Und die Polizei hat die ja aus Spaß einfach kaputtgeschlagen. Ist nachts losgefahren und hat sich vor die Bars von denen gestellt und hat die einfach verwamst, so, ne? Bis es dann, wie hieß es, der Aufstand Stonewall 69, genau. Da haben die sich dann gewehrt und haben dann gesagt, ja, wir sind zwar trans, aber wir sind trotzdem Männer, wir können euch auch auf die Fresse hauen. Und dann haben die da richtig entgegengesetzt. Und dann ist ja diese ganze LGBTQ-Bewegung auch quasi da ins Rollen gekommen. Aber wenn man diesen ganzen Background nicht hat, ne, das Know-how, dann stehst du da erstmal und denkst, hä? Wann will der Film jetzt
vor? Ja, ich habe an dem Moment auch so gedacht, so, das ist ja brandaktuell. So, ja, da dachte ich so, ja, was ist das für ein Film aus den 70ern? Und der macht den Banküberfall ja, um das Geld für die Geschlechtsumwandlung seines Freundes zu kriegen. Ja,
aber ich
das,
auch nicht verstanden.
Das ist ja dann sein Pitch irgendwie so. Und dass das in so einem alten Film schon so das. Aber gut, wahrscheinlich war es dann auch, der wirkliche Überfall war ja 72. Und vielleicht war es eben auch wirklich genau so. Ne? Und da dachte der sich, ja gut, da mache ich einen Film draus, weil das ist wirklich ein krasses Thema. So.
Ja, ja, also das ist ja interessant. Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, aber es war ja in der echte sozusagen, der hat also der echte Bankräuber, der andere wurde ja auch tatsächlich erschossen. Kann man schon mal spoilern, aber egal, es ist ein alter Film, da brauchen wir nicht, ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt sagen, den muss ich mir sofort anschauen und dann bin ich, also entweder kennt man ihn schon oder man hat ihn noch nie gesehen, aber selbst wenn man ihn noch nie gesehen hat, finde ich bei solchen Filmen es nicht schlimm, wenn man schon zu viel verrät, ja. Ehrlich gesagt.
Also es muss überhaupt ja irgendwie nicht ausgehen. Und, es,
ja, genau. Und
das nimmt die Spannung aber nicht weg, wenn man das weiß, finde ich.
Nee, das hat ist auch nicht, es geht ja auch letzten Endes gar nicht so um dieses Ende oder was auch immer bei diesem Film, da kommen wir gleich zu. Aber tatsächlich ist es eben so genau in dieser Art eben passiert und der Überlebende, gespielt eben von Al Pacino, der echte Überlebende, der hat von dem Studio, die das produziert haben, ich glaube von Warner war es, $7,500 bekommen für die Rechte. Ist nicht so viel. Und sollte eigentlich dann noch beteiligt werden. Das hat er immer versucht einzuklagen vor Gericht, hat er nie bekommen. Aber er hat damals diese, von den 7.500 Euro hat er, Dollar, hat er 2.500 genommen und hat tatsächlich dann diese geschlechtsumwandelnde Operation bezahlt davon. So. Also das ist so ein bisschen dieser Hintergrund. Und ich glaube, ich hatte auch mit Steven irgendwann mal kurz per Sprachnachricht, weil der Steven liebt Sprachnachrichten, können wir auch nochmal hier rausgeben. Also die Nummer blenden wir wie immer am Ende ein. Wenn ihr dem Steven einfach eine Sprachnachricht schicken wollt, macht das, fühlt euch frei.
Ja, genau. Ne? Haltet euch
nicht zurück. Wenn ihr eine haben wollt von Steven.
Ja, wir machen auch übrigens Geburtstagsgrüße und auf den Anrufbeantworter sprechen wir, auf die Mailbox natürlich heutzutage, sagt man. Könnt ihr euch aussuchen, ist aber unterschiedliche Preise von Simon, Steven oder von mir. Ja, kostet mal. Könnt ihr den Katalog aufrufen. Geburtstagswünsche fände ich toll.
Modell, sehr gut.
Ja. Ja. Ja, man muss ja irgendwie gucken, wie wir an Geld kommen. Und auf jeden Fall, genau, und wir hatten kurz vorher drüber gesprochen, auch so wie das erzählt wird, also wie du eben gesagt hast, Steven, so am Rande so ein bisschen. Auf der anderen Seite habe ich ja gesagt, der Film ist von Sidney Lumet, ich habe mich so ein bisschen beschäftigt mit seinen Filmen und habe so ein paar von denen geschaut und viele sind, da muss man genau aufpassen, um genau zu erfahren, was eigentlich passiert, so ein bisschen, und was die Charaktere so durchleben. Es wird einem nicht so auf dem Silbertablett serviert, weil ich weiß nicht, ob es daran lag, dass man früher noch gedacht hat, die Zuschauer sind intelligent. Also weil das heute denkt man das ja oft nicht mehr. Denkt man, da muss man ja alles irgendwie. Am besten halt noch Schilder hoch, wo die Handlung draufsteht.
Da gibt es ja die Regel, man muss alles dreimal erklären, damit
oder, genau, alle dreimal, verstanden haben. Ne? Dreimal furchtbar, erklären. Furchtbar. Und das ist so bei diesen Filmen, die ich gesehen habe, also auch Serpico, auch Network habe ich gesehen von ihm und so. Da wird das dann, ja, so nach einer Zeit erschließt sich das. So, ich brauche auch immer so einen Tag, bis ich diese Filme von Sidney Lumet verarbeitet habe, bis ich genau verstanden habe, um was es da geht. Und so finde ich, ist es auch bei Hundstage, dass eben dieser, der Freund, der eben transsexuelle Freund, der sich umwandeln lassen möchte, dass man das erstmal gar nicht so rafft, der hockt da und wird ja dann von der Polizei da gerufen, dass der mit ihm redet. Übrigens gespielt von Chris Sarandon, den wir natürlich kennen aus zum Beispiel Fright Night, also 80er Jahre Fright Night, da spielt er diesen Vampir, echt? Ja, da ist er und er war mal ein ganz bekannter Schauspieler.
Mit dem breiten Kiefer ist das, oder?
Ja, also in dem Original. Er spielt auch im Remake tatsächlich auch eine ganz kleine Rolle, aber er spielt auch in dem Original diesen sexy Vampir sozusagen.
Okay, das ist mir voll durchgegangen.
Fright Night müsste man ja kennen.
Ach, du meinst den absolut. Nachbarn, den Nachbarn bei Fright Night.
Mein Nachbar, der Vampir, ja.
Ja, und der Nachbar, der ist es so, also der Vampir. Das ist der Schauspieler.
Genau.
Das habe ich ja nicht erkannt, weil ich den kennt man natürlich, aber ich habe ihn nicht erkannt.
Das ist der Schauspieler, der sieht da in dem Film aus wie der junge Mark Ruffalo, aber das ist Chris Sarandon, der ist übrigens der Ex-Mann von Susan Sarandon, deswegen haben sie auch den gleichen Nachnamen und oder sie hat deswegen seinen Nachnamen und der ist dann, hat in manchen Filmen mitgespielt, aber also ich glaube so einer der bekanntesten ist tatsächlich eben Fright Night. Ja.
Wo er damit interessant, ich habe ja gerade ein Shirt irgendwo rumliegen noch von Fright Night, sonst hätte ich das mal eben geholt und aufgeguckt.
Ja, gibt es diesen Tanz in dieser Disco, da spielt ja Marcy mit von Al Bundy, eine schrecklich nette Familie, Marcy, ja, wer kennt sie nicht? Ja, das Hühnchen.
Marcy Darcy.
Ja, Marcy Darcy, genau. Und mit der gibt es so eine erotische Tanzszene, Chris Sarandon und Marcy in so einem Nachtclub in den 80ern.
Sind wir bei Fright Night? Oder?
Ja, bei Fright Night.
Jetzt sind wir bei Fright Night. Ja.
Nicht bei uns.
War kurz ab.
Nicht bei uns.
Habe ich da kurz nicht aufgepasst.
Nicht bei uns. Nicht bei uns.
Einmal nicht aufgepasst.
Ja, aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall da. Und übrigens noch ein witziger Schauspieler, der eine kleine Rolle hat bei Hundstage. Habt ihr ihn erkannt?
Der Lance Henriksen?
Ja, Lance Henriksen.
Eine kleine Rolle, ich fand die gar nicht so klein, ehrlich gesagt. So klein.
Aber ja, gut. Ja,
ich habe mich sehr, sehr gefreut.
Den erwartet man gar nicht in diesem Film. Ja?
Ich weigere mich eigentlich auch immer, einen Film mit Lance Henriksen auf Deutsch zu gucken, weil der auf Englisch einfach so eine geile Stimme hat. Also das ist so richtig ASMR, wenn der redet auf Englisch.
Oh nein, spricht da den Chris nicht drauf an.
Nee, gleich geht's los. Das ist ein Thema, ja, sonst fange ich wieder an, davon zu erzählen. Aber Lance Henriksen spielt tatsächlich noch in einem anderen. Entweder ich war es bei Network oder es war bei Serpico. Ich glaube, bei Serpico spielt er auch mit. Also wo man auch das eine ganz kleine Rolle. Und ich habe ihn nie erwartet. Aber ich habe auch tatsächlich, es gibt auch Love Story mit hier, kennt ihr, oder?
Ja.
Love Story?
Zwangsläufig.
Sagt euch was?
Der Name sagt mir was, ja.
Ist im Grunde auch noch, ist auch noch 70er. Und da spielt zum Beispiel Tommy Lee Jones tatsächlich eine ganz kleine Rolle. Ich glaube sogar eine seiner ersten, ja. Und der sitzt da irgendwann auf dem Sofa in so einer WG und ist irgendwie, weiß ich nicht, gefühlt 25, sieht aber trotzdem so aus, als wäre er schon 65. Also er hat sich ja so nie verändert, ja.
Seine kleine Rolle, bevor er den großen Durchbruch hatte,
ja, Stufe weil, Rot. Das wollte ich nur damit sagen. Genau, bei Stufe Rot. Nein, also da muss man fairerweise sagen, Tommy Lee Jones hat ihn auch schon in den 80ern und der hat schon immer Filme gemacht. Der wurde, war nur noch, also war, durch Alarmstufe Rot ist er aber, und auf der Flucht vor allem, ist er ja, dann hat er eigentlich seinen Durchbruch gehabt, ja.
Und auf der Couch eine kleine Rolle, so wie Brad Pitt in True Romance.
Ja, genau. Ja, also wirklich sehr unscheinbare Rolle. Und ich will aber nur damit sagen, ich meine, die haben ja natürlich alle irgendwo mal angefangen und haben auch als Nebendarsteller. Ja. Jeff Goldblum, war nicht Jeff Goldblum einer, der Schläger bei Ein Mann sieht Rot, in so einer von diesen, die dann Charles Bronson alle gerichtet hat, war einer von denen Jeff Goldblum zum Beispiel. Ja.
Okay. Aber so ist das ja immer gewesen, auch bei Terminator, die Punker, die sind ja auch alle dann durchgestartet.
Ja, ja. Jetzt, als ich Hundstage zum ersten Mal gesehen habe, ich fand den, und ich habe das gar nicht erwartet, weil manchmal muss man auch sagen, 70er-Jahre-Filme sind auch manchmal langweilig. Das ist einfach so, weil es ist halt Erzählkino, es passiert, wir sind ja auch was anderes gewohnt. Wir sind ja auch so ein bisschen dann mit den 80ern groß geworden oder 90er. Da hat sich das Kino schon ein bisschen verändert. Das heißt, wir müssen, und ich weiß das aus der Filmelei, ja, Gott hab sie selig, da war das auch so, wenn wir dann über 70er, 80er Jahre Filme gesprochen haben oder 90er Jahre Filme, dann gibt es ja den Hanno Friedrich da, der ist halt älter gewesen als wir alle anderen und der hat natürlich ganz viel nur mit den 70er Jahren, also das hat ihn total geprägt und dann sagt er, ja, da war doch dieser Film und der Film und dann in den 80ern war er fast schon zu alt wieder dafür, ja.
Ich muss mal in der Zwischengrätschen und sagen, als ich die paar Filme aus den 70ern auch tatsächlich geguckt hatte, ich heb ja auch mal die 80er so hoch, ne? Das ist ja mein Jahrzehnt so.
Meins auch, ja.
Ja, und da musste ich dann echt sagen, ich kann verstehen, warum die Leute, die halt in den 70er Jahren Filme gemacht haben, die 80er dann total scheiße fanden oder so, so MTV-mäßig, ne? Aus heutiger Sicht, weil das dann ja echt völlig aufgeblasen war, so Popcorn-mäßig. Für uns natürlich mega, aber für die richtigen Filmemacher.
Ja, die 70er Jahre waren dann so Autorenkino, man dann vielleicht sagen soll. Also das ist so richtig mit zu knabbern. Weil, also aber was mir bei Hundstage jetzt eben auch, also was mir dann negativ, also genau dieser Punkt, den fand ich halt auch ein bisschen negativ, dass der Film sich in der zweiten Hälfte dann, finde ich, auch ein bisschen verliert. Also bis sich das dann zum dem winzigen Showdown dann hin, da schleift sich dann auch ein bisschen hin, finde ich. Und da sind die 2 Stunden dann auch nicht mehr gerechtfertigt, finde ich. Also da war es dann so zwischendurch so ein bisschen, wo ich dachte so, oh ja, jetzt können wir auch mal wieder ein bisschen, der Film braucht keine Twists oder sowas. Also hat er ja sogar gehabt, ja klar, mit dem, wo dann rauskam, dass, weswegen er das überhaupt macht, das war ja ein super Turner so. Aber danach fehlte so ein bisschen, also dann erzählte der sich so im Leeren weiter, bis es dann irgendwie zu diesem Showdown kam. Also ich fand, die zweite Hälfte fand ich schon ein bisschen zäh. Also die erste Hälfte hat mich voll überzeugt, alleine durch seinen Schauspielern. Also noch nie so einen guten Al Pacino gesehen wie in dem Film. Und auch diese Geiseln, wie die spielen, der Direktor. Also da ist auch jede Nebenrolle bis ins Letzte super aufgebaut. So. Also, und dann auch, wie sich die Story am Anfang dann so hoch arbeitet, hatte man das Gefühl so, dass das echt zum ersten Mal ist, dass sich einer so eine Geiselnahme dann auch mal so richtig durchgedacht hat und die richtig so Stück für Stück mal durchgespielt hat. Was kommt jetzt als Nächstes? Und ja, jetzt müssen sie sich ein Flugzeug, war das vielleicht auch der erste Film, wo sie dann wirklich mal so ein Flugzeug fordern? Klar, man kennt heutzutage, ja klar, Geiselnehmer fordern Flugzeug nach Haiti. Ja. Natürlich. Und aber vielleicht war das der erste Film, wo das dann wirklich mal so gefordert worden ist. Ne? Und dann gibt es ja auch eben ganz viele Filme, die auf diesen Film dann aufgebaut haben. So, kennt ihr zum Beispiel Die Katze?
Ja,
mit Götz George, so, das ist so, finde ich, das deutsche Pendant zu dem Film irgendwie, finde ich, weil der auch ultra realistisch ist, fand ich damals also auf jeden Fall. Ich habe schon lange nicht mehr gesehen, aber ja.
Christa, hast du mir den nicht neulich empfohlen oder hattest du darüber gesprochen?
Ja, ist das nicht auch Dominik Graf? Ist das nicht die Katze? Ja, der Regisseur.
Ich glaube, da hatten wir auch
Sprachmemo-Kontakt
drüber.
Ja, ja, da haben wir Sprachmemo. Ich hatte Die Sieger mir angeguckt.
Ja, der kam danach.
Der kam danach.
Sehr enttäuscht, weil die Katze habe ich super gefeiert.
Ja.
Und dann kamen Die Sieger und das war für mich Downgrade von Die Katze irgendwie, weiß ich auch nicht.
Ja, das war, also Dominik Graf, eben Action-Regisseur in Deutschland, was es ja eher selten gibt, sage ich mal. Und Die Sieger ist so merkwürdig komplex inszeniert und auch erzählt, dass der halt gar keinen Spaß macht. Auch dieser
super, also
perfekt. Furchtbar.
Also Haken, so genau so.
Ich fand den ganz
enttäuschend. Die Katze, also ich musste die ganze Zeit an die Katze denken bei Hundstage, so, weil der wirklich, aber der Sache auch noch einen anderen Blickwinkel gegeben hat, weil da ist ja der Pitch, dass einfach einer der Geiseln immer draußen.
Ja, der ist ja der Beobachter. Ja,
genau, im Hotel gegenüber und dann aus dem Fenster das Ganze beobachtet. Mhm. Und die hatten auch super Ideen, wie die dann Schritt für Schritt weitermachen. Da dachte ich so, ja, der hat Hundstage gesehen und dachte, ja, wenn ich einen Banküberfall-Film machen muss, dann gehe ich die Sache genauso an. Er hat den nicht abgekupfert, aber er ist die Sache auch wirklich so Schritt für Schritt durchdacht, wie man so aus der Ich-Perspektive einen Banküberfall dann planen würde und nicht einfach so, ja, rein und wird schon irgendwie laufen.
Also ich habe schon, also mich hat der Film schon sehr unterhalten, viel mehr als ich eben auch erwartet hatte bei so einem 70er-Jahre-Film, sage ich mal so. Da dachte ich, naja, musste jetzt halt mal durch. Da musste jetzt mal in den sauren Apfel beißen, weil manche Filme muss man ja auch einfach mal so durchstehen, damit man sie mal gesehen hat. Ja?
Ist so, ja. So. Nee, und manche wirken auch nur dann, und wie du schon sagst, du brauchtest ein paar Tage, um den dann zu verinnerlichen. Ja. Und das haben, also 2001 ist ja einer meiner Lieblingsfilme. Das ist so ein Film, da musst du dich durcharbeiten, den hältst du kaum aus.
Ja.
Aber wenn du den dann durchgeguckt hast, dann hast du auch 3 Tage später noch was davon. So, ne? Also das sind echt solche Filme.
Das hat der Simon nochmal mit Star Trek gesagt, ne? Die muss man durchhalten. Und dann,
genau,
dann
das ist einfach mal aushalten, so, weil was nichts kostet, ist nichts wert. Ne? Also so, wenn du einfach nur dich nebenbei berieseln lässt von irgendeiner dummen 16. Netflix-Serie, die ein Thema zum 18. Mal durchkaut. Ja, da wirst du dich morgen nicht mehr dran erinnern. Aber wenn du mal wirklich Star Trek, den Film, durchgehalten hast, dann den vergisst du nicht mehr.
Dann. Den ersten Teil, ja.
Ja, genau.
Das ist
auch Arbeit. Ja.
Ist Arbeit, ja.
Das ist ein großer Film, finde ich.
Ich fand zu der Arbeit in den 70er Jahren, finde ich, dass man den Film ganz oft ansieht, dass die Schauspieler oder die Schauspieler, die diese Rolle spielen, auch echt Arbeit haben oder also die schwitzen, denen geht's nicht gut so, ne? Du kannst es quasi riechen so. Das ist alles so dreckig so, und heute ist alles auf Hochglanz poliert, finde ich persönlich. So, jeder ist abgetupft, matt und so. Und da siehst du den an, die haben Schweißflecken überall und sind die ganze Zeit mit fettigen Haaren unterwegs und
da soll es auch so warm sein in dem Film, ne?
Genau, ja, stimmt, auch. Aber das kommen wir nachher noch zu dem anderen Film bei Straw Dogs, finde ich das nämlich genauso. Du siehst, das Leben ist halt nicht nur sauber und alles aufgeräumt, sondern es sind halt Menschen, ne? Und die transpirieren auch mal. Ja, genau. Und irgendwo liegt auch mal Dreck rum oder so, ne?
Ja, die wollten halt so realistisch wie möglich, ne? Genau.
Ja, genau.
Und also eben da denke ich gerade dran, der Anfang, das ist von Die Hard 3, der Anfang ist ja total die Hommage an den Film, oder? Also, die Summer in the City in Stirb langsam, das ist für mich, also ich würde sagen, das ist eine Hommage daran.
Das ist möglich,
weil da so fängt, Hundstage fängt ja genauso an. Also, dass so der Sommer in der Stadt gezeigt wird und dann bei Stirb langsam 3 explodiert dann das Auto da oder das Haus und dann ist da so ein Cut. Jetzt ist Schluss mit Hommage, jetzt geht der Film los. So hatte ich das Gefühl.
Wobei man natürlich, das gibt es aber natürlich auch in den 80ern, da gibt es ja immer wieder, wenn es diese Intros gibt mit irgendwelchen, alle möglichen Genres, die in so einer Stadt spielen, dann werden immer so kurze Passagen aus der Stadt gezeigt. Oft auch immer so gerne realistische, wie so Leute irgendwo laufen.
Obdachloser
mit Bauarbeiter.
Aber das liebe ich. Ich liebe diese Kamerafahrten über die Stadt und oder durch die Städte und so weiter. Und dann kann das auch ein Kellerspiel werden. Aber wenn du einmal,
einmal rundum alles gezeigt hast. Was mich mittlerweile nervt, ist, wenn bei einem Horrorfilm am Anfang ein Auto durch den Wald fährt und die Kamera von oben das Auto filmt, während die Musik läuft, da kriege ich irgendwie Puls bei. Da, weil das also kommt, denk dir mal was aus, Junge.
Seit Blair Witch 2 ist das abgefrühstückt.
Ja, aber wenn man so eine Stadt und so einzelne Details der Stadt filmt, man hat das, gibt dem Film immer so eine gewisse Lebendigkeit und auch Größe, finde ich. So, man weiß, wo man richtig ist, so ein Größe bisschen, und das ist irgendwie, also es macht so, lebendiger macht das, glaube ich, das Ganze. Mhm. Und jetzt bei diesem, was will mir der Film eigentlich sagen? Bei Hundstage, so diese Frage, du ging mir das ja am Anfang auch, Steven, weil du das gesagt hast, so, was will mir eigentlich der Film sagen oder was erzählt er mir da eigentlich und so. Und mit der Zeit habe ich das aber immer mehr verstanden. Und das ist ja etwas, was ich glaube, bei diesem Regisseur, wenn ich mir seine ganzen anderen Sachen angucke, sich durchzieht, nämlich eine Geschichte über das Scheitern. Also ich habe das Gefühl, dass der immer Geschichten gerne erzählt hat, in der eben Charaktere scheitern. Ja? Oder sie sind schon gescheitert und scheitern noch mehr. Aber ich finde schon, dass sich im Laufe dieses Films immer mehr offenbart und wir als Zuschauer immer mehr verstehen, dass die immer mehr scheitern und es auch gar nicht selber verstehen so richtig, dass sie scheitern. So, weil sie da doch eine gewisse Hoffnung haben, so eine ganz einfältige Hoffnung, dass sie jetzt doch irgendwie durchkommen und mit dem Flugzeug wegfliegen können. Und es ist, die haben keine Chance, 0,0.
Ja. Aber ich finde so, die scheitern auch nicht so voran, sondern irgendwie hat der Film auch so ein Gefühl, ab da, wo der Erste sagt, er macht nicht mehr mit, irgendwie ist von vornherein klar, dass das nicht gut ausgeht. Genau. Also du hast von vornherein das Gefühl, das hier wird nicht gut ausgehen. Ja. Das ist von vornherein klar. Und es wirkt auch sogar so, als wenn ihm das klar ist. So, also so ein bisschen so. Also so. Also ich hatte schon das, also nee, es scheitert eben nicht bergauf, also es steigert sich nicht so diese, und ich glaube eben, der Regisseur legt da psychologischen Wert darauf, diese Menschen in ausweglosen Situationen zu betrachten einfach. Das ist ja eine absolut aussichtslose Situation und wie jeder dann damit umgeht, so, das will er halt, glaube ich, auch zeigen, so. Sowohl als außen wie auch von innen dann, also bei der Geiselnahme drinnen und außen auch. Ne?
Ja, aber was ich halt interessant dabei finde, ist, dass es nicht so ein, es ist eben nicht so ein bewusstes Scheitern, es ist so ein, zwar kann man sagen, der fühlt das irgendwie, aber die klammern sich ja trotzdem an diese ganz große, also vor allem Al Pacino klammert sich sehr an diese Hoffnung, glaube ich. John Cassell ist irgendwie, rafft's gar nicht, hat man das Gefühl. Also der Charakter versteht gar nicht, was eigentlich passiert, weil der ja auch dann, wo wir so hinfliegen können und so, der hat ja da so, der, ich glaube, will er nicht irgendwo in, nach, irgendwo anders hin, nach Amerika sogar?
Nee, der, ja, nein, er fragt ihn doch, wo er hin will, und dann sagt er irgendeine amerikanische Stadt oder
Und
er wollte eigentlich ein anderes Land wissen. Von ihm. Und, der denkt, also da sollte halt zeigen, dass er so ein bisschen beschränkt ist. So,
genau,
ganz einfach. Das alles nicht so wirklich. Und man hat auch die ganze Zeit das Gefühl, so, er ist nicht so ganz auf der geistigen Höhe und weiß gar nicht genau, wo er ist.
Ja.
Also das wirkt ja so ein bisschen so, dass der Al Pacino ihn eigentlich da mit reingezogen hat und so ein bisschen die Betreuer.
Das sehen wir. Das sehen wir, aber die Bullen, die sagen doch dann nachher so, ey, wir kümmern uns um ihn. Wir wissen, dass er der Aggressor ist und so, ne? Und mit dir kann man ja reden und so. Und wenn du das willst, dann kümmern wir uns dann.
Ja, genau.
Lock ihn nur raus oder sowas, sagen sie doch. Genau, ne? Ja, genau. Das ist auch wieder großartig.
Also deswegen finde ich so dieses Interessante dabei, ist ja immer die Frage, wie man das selber empfindet, wenn man selber am Scheitern ist, ob man das dann immer gleich einem das bewusst ist. Man ist ja auch manchmal in so Situationen drinnen, vielleicht auch im eigenen Leben, wo man gar nicht merkt, dass man scheitert. Aber eigentlich,
würdest du es Scheitern nennen? Also ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. Also weil er scheitert ja nicht, weil er gibt ja auch nicht auf. Also er bleibt ja immer wieder, versucht er, also er kommt nicht, er wühlt, aber er ist eigentlich in der Todesfalle. So habe ich das, so für mich, so sehe ich das in dem Film, dieses Bild, er ist in einer Todesfalle und es sollte so ein bisschen zeigen, dass er so ein Typ ist, der nicht aufgibt und immer weiter versucht und sich nicht eingesteht, dass er eigentlich in so einer Situation ist, wo er jetzt einfach auch mal sagen könnte, nee, komm, ich lege jetzt die Waffe weg und gehe raus und dann komme ich in den Knast und mal sehen, was passiert. Aber nein, er will immer weiter wühlen und ist das Scheitern?
Ja, also ich finde, das macht ja die Geschichte ganz interessant, weil es auch ein bisschen Interpretation ist, habe ich das Gefühl. Man sieht es und sagt so, ich weiß gar nicht. Der eine hat vielleicht eher das Gefühl, wie du sagst. Ich hätte eher, der würde eher denken, ich finde so eine gewisse Einfältigkeit, die aber dann auch von beiden Bankräubern ausgeht, eigentlich faszinierend.
Ja. Ja,
also, super, dass wir zuschauen, wie sie, und wir wissen irgendwann, ich glaube, am Anfang wissen wir auch noch nicht so ganz genau. Mhm. Also man muss sagen, eben die stürmen eigentlich zu dritt die Bank und einer haut sofort wieder ab. Das ist ja eben das, was du meintest. Mhm. Und aber dann weiß man, ich habe das Gefühl, man weiß nicht so genau, nicht sofort genau, wo geht's jetzt hin? Also was ist jetzt genau der so? Und erst
der Plan war halt auch sehr kurz gedacht. Der Plan, der war ja irgendwie nur so, wir gehen erstmal rein und dann lassen wir uns die Situation auf uns wirken.
Man wird ja auch sofort vom Kopf gestoßen, wenn der dritte Bankräuber einfach wegrennt.
Ja, ja, und der will noch das Auto mitnehmen.
Genau, und er sagt, gib mir mal die Schlüssel. Da muss ich auch totlachen. Wir müssen einen Fluchtwagen haben. Richtig.
Also dann meine ich halt,
und dann gab es noch diesen Blickkontakt zwischen Al Pacino und John, dieses, ja, und was machen wir jetzt? Naja, machen wir weiter, so, ne? Und dann, ja, wir halten, machen jetzt die Knarre und ganz merkwürdig.
Aber so, was ich meine, ist dieser Medienrummel, der dann aber auch passiert, wo man ja denkt, oh, die werden jetzt irgendwie so zu so merkwürdigen Anti-Helden.
Ja, zwangsläufig, aber.
Ja, aber dann hat man ja das, weil der, Al Pacino gefällt sich ja auch sehr stark in dieser Rolle. Der tanzt ja dann da auch rum.
Aber erst in der Medienrolle, ne?
Also, ja, in der Medienrolle, ja.
Genau, nicht in der Geiselnehmerrolle.
Nicht in der Geiselnehmerrolle.
Also da ist er, ja, genau.
Aber in der Medienrolle fühlt er sich auf einmal wohl.
Fühlt er sich dann wohl, ja.
Und da würde ich dann immer noch nicht so denken, erstmal in der Geschichte, ah, okay, das geht auf jeden Fall schlecht aus. Und das ist dann so ein schleichender Prozess, wo man irgendwann so merkt, oh, jetzt irgendwie, man kann nicht sagen, es kippt, sondern, ah, jetzt verstehe ich, es war von Anfang an ein Desaster, ja, so. Aber das ist, wie gesagt, vielleicht Interpretationssache, macht aber eben den Film wesentlich spannender.
Ist aber auch ein Spiegel der Zeit, wenn man sich die ganzen Personen nochmal anguckt, auch die Beschränkterin und Al Pacino, der gar nicht weiß, wo er hin will, der, wie heißt er denn eigentlich? Sonny. So, ja, der Sunny, der gar nicht weiß, was er machen will, denn zu der Zeit gab es eine fette Ölkrise, die Leute konnten nicht mehr tanken, das wühlte ja gleich sofort auf, die Leute haben sich in Drogensucht und in Swingerpartys gestürzt zu der Zeit und haben auch ganz viele andere Wege gesucht, zum Beispiel die Hare Krishna-Bewegung ist da sehr stark angewachsen zu dem Zeitpunkt und auch hier Jonestown, ne? Also ja, die alten Sekten, das war alles ja unmittelbar in diesem Zeitraum. Das heißt, die Leute waren immer auf der Suche nach irgendwas und dann raube ich halt eine Bank aus und dann mal gucken, dann geht es mir bestimmt besser. Weiß nicht, könnte man so ein bisschen spiegeln. Ne,
ich weiß auch gar nicht, ob das die Zeit war, wo diese Flugzeugentführung von der RAF, war das RAF? Die Mogadischu oder...
Ja, Mogadischu, das meinst du, ja.
Genau, so, weil die ESG-9 dann noch gestürmt hat und schief gegangen ist. Also ich weiß auch nicht, ob das, weil so am Ende so dieser, da hatte man da so diesen Geschmack bei, dieses Flugzeug steht da und dann draußen Lance Hendrickson, keine Ahnung, wie die Waffe heißt.
Ja, aber, hat die nicht damals Chuck Norris befreit? Ach nee, das war
Delta Force.
Ah ja, Delta Force.
Ja, Delta Force ist ja da, also auch ein sehr skurriler Film irgendwie, so ein krasses Thema und dann mit Chuck Norris als den Retter. So.
Ja. Ja, das ist ganz also, merkwürdig.
Ich weiß nicht, ob man da politisch heute noch so agieren dürfte.
Also, aber letzten Endes auch, also ich meine auch eben Banküberfälle, gibt es ja eigentlich gar nicht mehr so in dem
Sinne. Ja, weil es so viele Filme gibt, die zeigen, dass man da nicht mehr rauskommt.
Ja, und natürlich auch, weil im Grunde das nicht mehr, es gibt nicht mehr diese Schalter und so, wo man dann irgendwie...
Ja, stimmt das auch, ja.
Das hat sich alles so stark verändert.
Ist so traurig, ne?
Ja, du kannst gar nicht reingehen mit der Knarre und sagen, so, jetzt gib mir gib das Geld her, sondern die sagen, es ist alles verschlossen, tut mir leid. Und wir wissen auch,
Sie können mich erschießen, aber ich kann ihnen nichts geben.
Ja, nichts geben, genau. Ja. Ja.
10 Jahre später haben es die beiden aus Gladbeck ja nochmal versucht, ne? Das Geiseldrama von
Gladbeck. Ja, das Gladbeck, das war, da war ich ein Kind. Ich kann mich daran noch erinnern.
Es ist auch ein guter Film drüber, einen deutschen Film. Ganz aber schlimm. Dieser letzte, der war sehr, den konnte man sehr gut gucken.
Ja, der auch sehr intensiv, ja. Weil wir, die sind ja auch durch unsere Stadt gefahren, Simon. Also das ist ja Ecke gewesen, in der Hockeriede. Ja. Da steht sogar noch ein Denkmal, war ich sogar. Habe ich eine Folge drüber gemacht in meinem Kanal. Könnt ihr reingucken.
Ah. Verlinken wir euch.
Ja, ich versuch's. Aber Old Fashioned Movie Club. Ja, Old Fashioned Movie Club auf Instagram könnt ihr nicht verfehlen. Und jetzt würdet ihr...
Schickt gerne Voicemails.
Ja, und schickt ganz viele Voicemails. Also jetzt sind wir natürlich totale Filmfreaks und Nerds und so, aber kann man den heute denn, also ist der, hat der seine Zeit gut überstanden, so, würdet ihr sagen?
Ja, also erste Hälfte war ich voll dabei, dass so ein Film aus den 70ern dann in der zweiten Hälfte so einen kleinen Hänger hat, kann ich gut verkraften. Also der Film, der hat mich überzeugt, den konnte ich gut gucken, der hat was hinterlassen. hat mir auf jeden Fall Mehrwert gegeben. Ich hatte ihn auch schon mal gesehen, fast, also das ist eben 30 Jahre her gewesen, nicht mehr, kaum noch dran erinnert, aber also wenn man so ein kleines bisschen Bock drauf hat auf sowas, dann kann man den gut gucken. Also ich glaube, wenn man jetzt einfach so abends Fernsehen anmacht und der läuft da, dann macht man nach einer Viertelstunde aus, weil wenn man dann so bestimmte Sachen sieht, die man dann einfach nur lächerlich findet aus der Zeit, also die dann der Zeit geschuldet sind, dann würde man ihn ausmachen. Aber wenn man so ein bisschen Bock hat auf so ein bisschen Hollywood-Historie, dann ist das auf jeden Fall.
Ach, so ein bisschen Schauspielkino auch, oder?
Also Schauspielkino, genau. Und einfach ja. Dieser, was Steven auch meinte, dieses super realistische, da haben sie sich damals echt Mühe gegeben. So dieses, dass das echt so authentisch wie möglich wirkt.
Ja, manchmal glaube ich aber auch, dass sie sich nicht nur Mühe gegeben haben, sondern das war auch ein bisschen so. Also ich glaube,
ja, ich glaube schon, dass das dieser Ausbruch war aus diesen Studios, ja. Alles bis zu Ende gepudert und jeder Text bis zum letzten Punkt aus, im Drehbuch ausdefiniert war. Ich glaube, das war so ein bisschen Ausbruch. Das fing doch damals an mit Tanz der Vampire, dass da auch irgendwas war, wo dann zum ersten Mal Roman Polanski irgendwas gemacht hat, so, wo was man vorher noch nicht kannte, ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber irgendwie so, dass eben die Schauspieler spitzen oder sowas, also so ja. Dass er eben irgendwas, das war irgendwann, glaube ich, so ein Ausbruch aus diesem, weiß nicht, welches Hollywood-Kino das war, also was davor war, aber
ja,
aus diesem starren
Studio, eigentlich so dieses Studio-Kino.
Und ja. Dieses streng nach Drehbuch, da wird auch mal einfach ein bisschen gelallt und nicht jedes Wort ganz klar ausgesprochen, sondern dass das so wirklich so ein bisschen eben in dieses Realismus, eben dieser Realismus war so eine Steigerung, dann so ein Ausbruch, glaube ich.
Aber es ist trotzdem ja ein wie ein filmischer Realismus. Also wenn man, es ist ja kein Dogma-Kino oder kein, so wie man heute sagen würde, die haben mit der Videokamera, der eine setzt sich auf die Couch und heult und das macht er auch in echt und deswegen ist es total realistisch. Und es ist ja schon ein sehr inszenierter Film, aber trotzdem auf echt inszeniert. Also es ist ja so, so sehr eigen, aber es ist ja kein dokumentarischer Film sozusagen. Es ist ja schon noch, es ist ja trotzdem ein Studiofilm in dem Sinne.
Genau, ich meine nur in der Steigerung, wie du eben auch meintest, sie sind auf die Straße gegangen, haben da gefilmt, sie ist draußen den Hubschrauber in der Luft und da stehen die Demonstranten und das ist alles, wirkt, als wenn es in der Welt passiert und so zu der Zeit war das bestimmt voll der krasse Film einfach so, weil man sowas wahrscheinlich noch nie gesehen hatte. So. Weil da hast du sowas vielleicht mal dann in den Nachrichten irgendwas so ein bisschen gesehen und dann dass eben diese Nachrichten dann in den Film zu holen. Ich glaube, das ist so, das war so ein Ding von dem Film. Auch dieses, jeder kennt die Bilder aus den Nachrichten, aber das hat vorher wahrscheinlich auch noch keiner so richtig in einen Film verpackt dann gehabt. Das ist also schon ein gutes Ding, ja.
Steven, dein Resümee?
Mein Resümee.
Dein Resümee?
Mein Resümee.
S'il vous plaît, dein Resümee?
Ja, ich hole aus. Ich war am Überlegen, ob ich mir diesen Film jemals aus freien Stücken hätte angeguckt. Also wäre ich darauf gekommen, tatsächlich, musste ich mir die Frage stellen.
Ja.
Ich habe einen Kumpel, schöne Grüße René, der ist so Cineast, der guckt all sowas und also alles, was einen Oscar kriegt und so weiter und so fort, was annähernd, bla bla. Aber auch mit so einem Ding könnte ich mir vorstellen, wäre er auch mal um die Ecke gekommen. Da habe ich mit dem auch Filme geguckt, wäre ich nie drauf gekommen, mir die anzugucken. So. Und ja, jetzt du halt auch mit dem Teil um die Ecke gekommen. Und ich wäre durch den Regisseur bestimmt mal drauf gestoßen. Denn Sidney Lumet, Die Zwölf Geschworenen, finde ich mega gut. Und Mord im Orient Express, den Originalen, finde ich auch top. Und muss ich nochmal sagen, Find Me Guilty. Mit Vin Diesel tatsächlich.
Ja, ein
Gerichtsdrama mit Vin Diesel. Toll.
Ist der von dem, oder?
Ja.
Das ist der Regisseur.
Ist der Regisseur. Und der Film hat einen komischen Look von der Kamera. Von der Kamera. Aber sonst ist das ein ganz toller Film. Und da sieht man auch tatsächlich, Vin Diesel kann schauspielern. War ich ganz überrascht.
Habe ich hier stehen. Find Me Guilty. Geiler Film, auf jeden Fall.
Ja. Und da wäre ich dann eher auf den Film gekommen. Und wie gesagt, alles, was ich schon aufgezählt habe, dass er so real wirkt, so kleine Twists drin, die man nicht vorher sehen kann, irgendwie fand ich gut. Die Metaebene, sagt man eine Metaebene, also die Message, die er eigentlich vermitteln will, oder was er will er mir eigentlich erzählen, dass er da immer so umzuschlängelt, drumherum schlängelt, sagt man ja in Deutschland, nicht, wir sind ja Bremer, ne? Oder sagt man mal umzu. fand ich alles gut. Und ich fand den Showdown auch tatsächlich gut, wenn sie denn diesen Fluchtwagen bereitstellen und dann erst noch dieser Trick kommt mit dem Farbigen, ne? Der dann, hey Mann, so alles, ich habe das alles schon gecheckt, ist alles schon sauber und so. Und dann, wie er dann sagt, ja, ich will den als Fahrer und ihn, wenn, als er sich in der Steuersitz quasi wieder rausschmeißt und sagt, du bist doch ein Bulle, verpiss dich und so. Toll. Und dann, ja, dann kommt halt, jetzt habe ich gerade einen Hänger.
Aber du hättest dir das nicht aus freien Stücken angeguckt, wollte ich nur, bevor du dich jetzt, bevor du dich verrennst, aber du hättest dir nicht, das wollte ich, weil du das eben gesagt hast, also ich weiß gar nicht, ob ich mir das je ange, also aus freien Stücken hättest du nicht gemacht.
Wahrscheinlich nicht. Schon eher, wie gesagt, wenn ich so eine Sidney Lumet Session gemacht hätte oder Al Pacino, dann wäre er natürlich dann irgendwann mit bei gewesen. Hm. Aber nee, ich wüsste jetzt auch gar nicht, wo er mir mal irgendwann vorgeschlagen worden wäre. Also ich kann mich daran nicht erinnern.
Ja gut, aber
deswegen
es ist
vielen
so,
Dank.
Es ist, ja, gerne, aber es ist ja kein so unbekannter Film, das muss man sagen. Dogs, The Day Afternoon heißt er ja im Original, das ist nicht kein unbekannter.
Ja, ich hatte den auch schon mal aus der Videothek ausgeliehen. Ja.
Dr. Chivago ist auch nicht unbekannt und trotzdem habe ich den noch nicht gesehen.
Ich auch nicht, das können wir uns vornehmen für die nächste Sendung. Was ist denn das für ein, was, in was für einem Jahr ist denn der gedreht worden?
Oh.
Schreib es in die Kommentare.
Ja, absolut. 4 Stunden lang, oder?
Aber ja, ich weiß gar nicht, was ist. Was
vom Winde verweht, habe ich mir auch angeguckt.
Dr. Chivago, was ist das denn? Ist das noch, ist das schon das 60er wahrscheinlich, oder? Will ich mal, oder 50er?
Ja. 60er, Anfang 60er.
Ich google das jetzt gleich mal. Und ich will noch, während ich google, sagen, wenn der letzte Film von Sidney Lumet ist Before the Devil Knows You're Dead mit dem verstorbenen Philip Seymour Hoffman und Ethan Hawke. Und
oh, der war auch gut.
Ja. Ja, und der ist auch großartig. Es geht im Grunde auch ums Scheitern. Es geht ja um
absolut,
so ein Juwelen, den Laden der Eltern. Die Söhne beschließen, den Laden der Eltern zu überfallen. Und bei dem Überfall, die wollen eigentlich nur das, weil die sagen, die sind versichert, passiert eh nichts. Und dann wird aber die Mutter erschossen aus Versehen. Von einem, den sie den Auftrag geben. Und es ist ein ganz schlimmer, also ist ein ganz toller Film, das war sein letzter. Ja, das war sein
sehr geiler Film.
Sehr, sehr geiler Film. So, und jetzt gucke ich mal, bevor wir zu Straw Dogs kommen, von wann Dr. Chivago ist mit dem großartigen Omar Sharif im Übrigen und er ist von 1965. Seht ihr mal. Ja. Die 60er, das machen wir beim nächsten Mal.
Das 60er, Special. Wir arbeiten uns zurück. Ich habe letztens den Film Stalker geguckt. Da muss man sich auch so durchbeißen. So. Also ich
was ist das? Das kenne ich gar nicht von mir.
Stalker.
Stalker, ja. Was
das ist so ein russischer Film, glaube ich. So, oder, also, oder polnisch, ich weiß nicht. Nee, ich glaube russischer Film. Und der nimmt halt diese ganze Thematik vorweg hier. Also es gibt ja diese Stalker-Spiele auch und dieses verseuchte Gebiet in Russland und da sind irgendwelche Kreaturen durch diese Verseuchung. Das verarbeitet der Film irgendwie. Und das war noch vor Tschernobyl, dass der Film gedreht worden ist und spielt quasi in der Welt von Tschernobyl, obwohl es da noch kein Tschernobyl gab. Ganz krasser Film. Aber das ist auch so einer, da musst du, also da muss ich richtig durchbeißen. Also wenn mal jemand Bock hat, da ist richtig Sitzfleisch. Aber da, das ist so einer, den hast du dann auch 3 Tage noch im Kopf hinterher.
Ja.
Aber das nur am Rande.
Okay.
Hey, dein Resümee eigentlich?
Mein eigenes?
Chris, ja.
Also ich bin ein Das Ding ist, dass ich habe schon so viele Filme in meinem Leben gesehen, genauso wie ihr natürlich auch.
Und du kannst sie gar nicht mehr bewerten, das sind einfach Filme.
Nee. Und ich finde halt, also ich sag mir halt immer so, das ist, geht mir auch so, wenn es mir darum geht, wenn ich sage, okay, ich gucke mir jetzt mal einen Film an, dann schaue ich mir irgendwie die Amazon Prime Charts an und sag so, was ist denn jetzt, was kann man ganz neu jetzt streamen? Gestern habe ich Blood and Sinners geschaut, den fand ich ganz toll. Muss ich sagen, den fand ich super, weil er auch so ein bisschen, nee, ich spoiler gar nichts. Aber
also am Ende.
Ja, ist auch. Also am Ende ist es ja ganz anders. weil es auch ein bisschen erzählt, also weil es ein Originalfilm ja tatsächlich ist. Es ist kein Comic, es ist kein Marvel-Film, es ist kein, sondern es ist einfach eine Geschichte, die erzählt wird. Fand ich schon toll. Aber sonst tue ich mir da immer schwer, weil ich so denke, boah, dann gucke ich mir irgend sowas an, das wird immer das Gleiche durchgeknetet. Ich kann auch gar keine Actionfilme mehr gucken, weil es ist immer dieses, so jetzt kommt die Actionszene, jetzt
traurig,
kommt
cool, ne?
Jetzt kommt coole Musik, jetzt kommt wird choreografiert, bis zum, und dann ist es wieder fertig, dann kommt ein Witz, dann kommt wieder, es ist immer das Gleiche. Und dann finde ich diese neuen Facetten in diesen, manchmal in diesen alten Filmen, wo ich so, die geben mir viel mehr, ich mag aber auch gern Schauspielkino, ich gucke gerne guten Schauspielern beim Spielen bei, zu, weil das ist ja etwas, was man jetzt in anderen Filmen heutzutage nicht unbedingt als erstes auf dem Silbertablett präsentiert bekommt. Man guckt sich ja diese Filme gar nicht so an, weil man sagt, also ich finde, bei allem Respekt bei Robert Downey Jr., aber ich gucke mir jetzt nicht Iron Man an, weil er so gut schauspielern kann. Also, sondern
das aber ist deswegen halt war der erste ganz gut, weil er einen guten
Schauspieler hat. Ja, absolut. Ja, oder weil er der richtige Typ zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Ja, vielleicht
Robert
so.
Downey Jr. ist in Natural Born Killers großartig.
Mm, ja, also sehr, stimmt.
Und ich will mir.
Da sind aber alle gut.
Ja, letztendlich.
Und ich will mir unbedingt mal Chaplin angucken mit Robert Downey Jr., weil den hat er irgendwie noch gemacht, bevor er dann in dieses Drogenloch gefallen ist, wo er Charlie Chaplin spielt. Ja. Der steht auch auf meiner Liste. Aber ich will einfach nur so damit sagen, wenn ich dann so dieses alte Kino sehe und da gibt mir halt, das ist eine andere Zeit, aber da gibt mir irgendwie ein Regisseur so ganz andere Impulse. Der erzählt mir mal ganz andere Sachen. Und das ist natürlich heute auch so mit dieser Brille. Man sieht diese Filme, die sind ja viel weiter weg und ganz anders, viel ein bisschen fremder als natürlich damals zur Entstehungszeit. Wie man sagt, so ein bisschen das Positive an Star Wars, dass er in den 70ern gedreht worden ist. Die Leute sehen so futuristisch aus, weil die halt so 70er-Jahre-mäßig aussehen. Das können wir, kennen wir gar nicht mehr. Dann denken wir, boah, das ist ja voll merkwürdig, wie so Alien-mäßig geil, ja, und so, ja, voll Science Fiction, ja. Und dabei haben die halt nur ihre Schlackhosen an, ja. Aber trotzdem so. Und deswegen finde ich Hundstage auch von Lumet, die Filme, die ich bis jetzt gesehen habe. Also ich würde aber fast bis jetzt noch nicht so enttäuscht von ihm. Finde ich, das ist ein ganz starker Film, der eben, ich finde, auch in der zweiten Hälfte ganz gut unterhält. Also ich finde, dass er insgesamt für das, was er erzählt, wie lange er es erzählt, dass er sehr kurzweilig ist eigentlich, ja, und in welcher Zeit er spielt und so weiter. Also er macht das sehr gut. Ich finde, er hat seine Zeit gut überdauert. Deswegen wollte ich ja auch mit euch mal drüber sprechen. Ja.
This is David Sumner. All his life he's been running away, turning his back on trouble, involvement and confrontation. Until now.
There are 5 men out there.
I know that.
He took his wife and fled to an English country town.
There was once a time, Mrs. Sumner, when you were ready to beg me for it.
Take your hands off me.
What are you doing?
He's an animal. He thought he could find peace and refuge. Instead, he found that a man can't hide forever.
I care. This is where I live.
No!
I will not allow violence against this house.
Sam Peckinpah, who uncaged the Wild Bunch, now unleashes Dustin Hoffman in Straw Dogs.
Jetzt kommen wir zu unserem nächsten Film. Wir haben ja heute unser Wuff-Wuff-Hunde-Special. Wir kommen zu Straw Dogs. Ah, sehr schön, sehr schön.
Ja.
Den hatte ich auch übrigens schon, glaube ich, hier 5 Jahre im Regal. Und dann habe ich gedacht, so jetzt, weil meine Tochter hat irgendwann das Remake mal angemacht. Und das habe ich dann ein bisschen mit ihr geschaut und dann habe ich gedacht, jetzt musst du auch mal das Original gucken. Von Sam Peckinpah, ich glaube von 1971, wenn ich mich recht entsinne, gell? 71. Mit Dustin Hoffman in der Hauptrolle. Auch ein recht bekannter Film. Ja. Kanntet ihr den?
Nein.
Also ich hatte das Remake geguckt und fand den ziemlich gut. Dadurch wusste ich irgendwie, dass es einen gibt, ein Original. Aber der ist mir nie untergekommen, nirgendwo. Also ich habe nie gesehen, dass es den gibt oder sonst was. Also völlig an mir vorbeigegangen. Ich hätte auch nie gedacht, dass Dustin Hoffman so eine Rolle jemals gespielt hat irgendwie. Aber ich fand den neuen eigentlich ziemlich gut. Also deshalb war ich auch sehr interessiert dran, dann jetzt, wo du dazu eingeladen hast, den alten mal zu gucken, weil ich da auch sowas immer sehr cool finde, dann eben rauszufinden, wo sind die Wurzeln von so. Und der ist ja auch so ein Film, der ganz früh so einen ganzen Schwanz an Filmen hinter sich hergezogen hat jetzt. Also da kannst du gar nicht aufhören, Filme aufzuzählen, die danach gekommen sind. So, ich habe mal 2 hier, zum Beispiel History of Violence fand ich so ein bisschen, oder The Hits Have Eyes und Last House on the Left und keine Ahnung. Das sind ja alles Filme, die irgendwie gar nicht existiert würden, wenn es den nicht gegeben hätte, denke ich mal.
Mhm.
Also ich meinst, fand ihn also am Beginn von Rape and Revenge, ne? Oder also ja, über genau, Home Invasion Film.
Ja, ja. Home Invasion Film eher, ne? Aber ja, doch, würde ich eher Home Invasion.
Ja, ist wenig Revenge.
Oder Backwoods Slasher oder beim Sterben ist jeder der Erste. Ich weiß nicht, der ist auch später, ne? Ja, müsste eigentlich später sein.
Der müsste später sein.
66, aber nicht 60? So viel später, glaube ich.
Nee, aber dann aber ist der nämlich wahrscheinlich auch dem geschuldet, also dass es den gibt.
Ja, beim Sterben ist jeder der Erste ist übrigens von 72, das heißt, der ist eigentlich nur ein Jahr später.
Mhm. Toller Film übrigens, trotzdem.
Ja, der ist super. Habt ihr Schweinchen? habt ihr einen Bezug zu Sam Peckinpah, zum Regisseur, und habt ihr einen Bezug zu Dustin Hoffman?
Also Dustin Hoffman hatte ich noch nie, also Rain Man kennt man natürlich, ne? Aber fand ich dann immer ein bisschen overhyped dafür, dass, also wenn man so eine krasse Rolle gut spielt, er hat er auf jeden Fall gut gemacht. Ist auch ein super Film und so, aber den Hype hatte ich jetzt nicht, fand ich jetzt nicht so angebracht, dass, also so eine krasse Rolle, als guter Schauspieler sollte man so eine Rolle gut spielen können. Und er spielt sie auch gut, würde ich sagen, doch, ja. Aber sonst eigentlich, Dustin Hoffman war ich nie ein Fan von. Also hat mich nichts überzeugt von ihm, was ich so gesehen habe. Also ich kenne ihn auch eigentlich dann nur so hier aus Peter Pan oder so ein Kram.
Also, Hook,
genau.
Aber das ist trotzdem super. Bei dir, Simon, ist auch eben bei Al Pacino und so. Ist bei jedem großen Schauspieler, sagst du immer so, nee, also, das ist gar nicht so. Das ist toll, ich finde es gut. Ich finde, das gehört auch ein bisschen hier rein.
Bei mir gibt es immer Meinung.
Ja. Und Sam Peckinpah aber auch nicht als Regisseur.
Ja, wahrscheinlich kenne ich Filme, aber zählt mal welche auf, wenn es.
Naja, ich finde, so einer der bekannt. Also Wild Bunch natürlich, den hat er vorher gemacht, als Western, und The Getaway natürlich mit Steve McQueen.
Okay.
Ist ein sehr bekannter Film eigentlich. Und,
also Getaway kenne ich,
ja. Ja, hat auch ein bisschen das Action-Kino, auch ein bisschen das Realistische.
Ja, der hat halt damals schon, also die Verfolgungsjagd auf The Getaway. Ich glaube, das ist doch.
Es gibt Bullet. Bullet ist jetzt nicht von Peckinpah, aber Bullet mit Steve McQueen hat ein bisschen die Verfolgungsjagd, dieses ganze realistische Cop-Film so ein bisschen geprägt. Aber Getaway hat er auch so eine relativ starke Gewalttätigkeit. Ich meine, Peckinpah hat immer große Gewalttätigkeit in seinen Filmen gehabt.
Okay.
Immer für die Zeit sehr harte Filme.
Dafür hat er auch einen Spitznamen bekommen: The Bloody Sam.
Okay. Ja, okay, genau. Und das war, ich meine, wenn man das heute sieht, ist The Getaway nicht mehr so schockierend, glaube ich. Aber damals war das schon was anderes, ja. Mhm. Und Dustin Hoffman fand ich immer spitze, muss ich sagen.
Also in der Rolle fand ich ihn auch wieder, also genau wie bei Al Pacino. Also da sieht man nochmal, woher rechtfertigt sich der nun. So, weil in dem Film hat er auch richtig gut gespielt. Also sowas hätte ich dem null zugetraut, so eine Rolle. Also nee, wirklich nicht, echt nicht. Also dieses am Anfang diesen intellektuellen Lappen, der sich dann so ein bisschen verwandelt in sehr kurz vorm Ende dann erst in so ein irgendwie, weil keine Ahnung, was er dann ist. Aber ist er dann, ne? Genau. Also wollen wir schon in die Analyse gehen oder wo sind wir jetzt?
Ich würde auch gerne mal
sehen, rein.
Woher ich den Film kenne.
Ja, sorry.
Ja, erzähl mal, Steven.
Nein, also ich konnte mit dem Titel, dem Straw Dogs, weniger anfangen, weil ich habe den Film nur wahrgenommen unter Wer Gewalt sät. So heißt
so hieß er eigentlich auch, gell?
Genau, so heißt er in Deutschland oder hieß er in Deutschland. War auch tatsächlich im Uncut indiziert, bis 2007 noch, also gar nicht frei verfügbar quasi.
Ja.
Und ist hier nur geschnitten mit 10 Schnitten hat er übrigens gebraucht. 10 Schnitte hat er bekommen, um den hier zu laufen. Also unter dem Titel war er mir im Begriff. Aber ich habe ihn nie gesehen und ich habe auch das Remake gar nicht gesehen. Und ich wusste gar nicht, dass das gibt. Ich habe das heute habe ich mir erstmal einen Trailer angeguckt. Ich habe ihn auch noch nicht wieder
geschaut. Ich wollte euch den noch empfehlen. Der lief letztens auf der ZDF-Mediathek. Aber jetzt hatte ich nochmal nachgeguckt und da war er schon nicht mehr da.
Ja, gut.
Sonst hättet ihr euch den da auch nochmal angucken können. Weil der ist,
wenn ihr sagt, der ist gut, dann kann ich mir den da kaufen. Also, das ist ja. Ich fand den Trailer schon ganz ansprechend, habe aber auch schon hier und da ein bisschen was vermisst, muss ich gestehen. Ich glaube, die haben die Handlung ein bisschen runter reduziert. Kann das sein? Da ist so ein bisschen so links, rechts, wo sie das Original abgebogen ist.
Also ja, sie haben es ein bisschen geglättet alles.
Sie haben es geglättet. Also
okay.
James Marsden spielt da die Hauptrolle. Den kennt man natürlich aus den Sonic-Filmen und
Cyclops aus X-Men.
Also so, Der ist natürlich
oder jetzt andere- gerade auch aus Dings hier, The Paradise auf Disney, da fand ich ihn auch gut. Also ich finde, der mausert sich gerade ein bisschen. Also gut, okay. Der ist von 2011, der Film. Ja, also weil bei Cyclops, X-Men, da dachte ich auch, was ist er denn für eine Flöte? Aber halt, der hat, also jetzt also eben durch Straw Dogs, da fand ich ihn, ja, hat er seine Rolle gefunden und bei Paradise
auch. Aber er ist halt kein Dustin Hoffman. Muss man ganz ehrlich sagen.
Ganz sicher,
ich mag den Bösewicht vom Remake. Der Anführer ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, der Schauspieler.
Ist das nicht so ein Skarsgård, wieder so einer?
Ja, der sieht so aus, sein. Aber ich weiß nicht, ob er das ist tatsächlich.
Ja, das ist aber ein Skarsgård.
Ich gucke mal. Hat einen Wikinger auch gespielt, ne?
Das ist Alexander Skarsgård, der auch, genau, der hat nämlich in dem Robert Eggers Film, Northman hat er gespielt. Und er hat natürlich Tarzan gespielt.
Ich kenne nur True Blood hier, so eine Vampirserie.
Ja, und dann hat er natürlich ganz viel. Sein Vater ist ja Stellan Skarsgård, der auch viele Filme gemacht hat, dann auch irgendwann bei Marvel mitgespielt hat und halt Bill Skarsgård von Ace. Bei
Andor auch.
Und die ganzen anderen Skarsgårds, die wir jetzt heute, da haben wir gar keine Zeit, hier zu erwähnen.
Das sind Skarsgårds, können wir gar nicht
durchgehen. Das sind so viele Brüder, also das ist unglaublich.
Und aber Sam Peckinpah fand ich zum Beispiel, habe ich mir jetzt Steiner angeguckt, das Eiserne Kreuz
von 77.
Das ist ja auch so ein hochgejubeltes Ding. Also man muss diese ganzen Filme von ihm, finde ich, muss man auch echt immer gucken mit dem Hintergrundwissen, das sind Western in der Jetztzeit oder in der damaligen, in den 70ern oder halt da, wo sie halt spielen. Das sollen halt immer Western sein.
Das Straw Dogs fand ich jetzt nicht als Western, oder?
Ja, geht doch, wenn du diese Belagerung von dem Haus und das ist schon ziemlich
kann
Western.
Kann man sagen, so,
und wenn die Dame da so den Handwerkern schöne Augen macht, wenn sie da... Wenn das jetzt ein Saloon gewesen wäre, alles. Das hat schon.
Das kann man ordentlich
umdrehen. Und Convoy zum Beispiel mit Chris Christopherson kenne ich von ihm. Ne? Das ist ja auch.
Aber fandet ihr den eigentlich gut? Also, weil irgendwie mit dem bin ich nie warm geworden.
Mit Convoy?
Langweilig, ja.
Ach, ich kann nicht werden. Das ist so ein Kinder.
Ja, aber damals fand ich immer ein ausgekochtes Schlitzohr geiler, weil da irgendwie mehr los war.
Naja, gut, aber ich weiß, es gab einfach viele, das muss man ja auch sagen, Filme aus den 70ern sind teilweise ja auch im Fernsehen früher gelaufen in unserer Kindheit. Ich bin ein bisschen älter als ihr, vielleicht in meiner noch mehr als in eurer. Aber die fand man dann damals alles super langweilig, weil da, ich finde, man braucht immer so eine gewisse, für manche Filme braucht man schon ein gewisses Alter, es ist einfach so. Man empfindet manche Filme anders jetzt als früher, also hundertprozentig, weil man früher vielleicht mehr Action wollte oder keine Ahnung, ja.
Also bei Convoy, da kann ich mich sehr gut dran erinnern, dass ich den toll fand und finde. Oder na gut, ist schon lange her, wo ich den gesehen habe.
Aber das war schon ein bisschen erwachsener Film, ne?
Also
das
die agieren, ne? Die ganzen Truckers machen einfach das, was sie wollen und fahren einfach los. Und vielleicht auch ein bisschen inspiriert durch meinen Vater, der war auch jahrelang LKW-Fahrer. Und deswegen kannte man das vielleicht schon ein bisschen so. Steiner, muss ich sagen, weiß nicht, ist wie so ein Märchen. War ich nicht darauf vorbereitet, das ist halt kein James Ryan, ne? Und auch kein Stalingrad, ist übrigens ein sehr guter Kriegsfilm aus Deutschland. Auch kein Stalingrad, sondern das ist halt echt so ein Märchen, so ein Märchen-Western, der im Zweiten Weltkrieg spielt irgendwie. Muss man Bock drauf haben, hat hier und da seine Momente, aber weiß ich gar nicht mehr drüber zu sagen. Ja, aber das war halt der Peckinpah. Killer Elite hat er ja noch gemacht, ne?
Oder ja, den fand ich damals cool, auf jeden Fall. Killer Elite. Das sind ja so Killer irgendwie, die dann selber gekillt werden sollen irgendwie oder so, ne? War das nicht der Plot von dem Film? Ja, habe ich vor 40 Jahren gesehen, keine Ahnung. Aber irgendwas hatte ich da mit so im Hinterkopf.
Ich weiß gar nicht, ob ich den gesehen habe.
Ich habe den nicht gesehen. Aber der Peckinpah hat nicht so viele Filme gemacht, aber es lohnt sich so tatsächlich das auch mal so durchzugehen, wenn man, ihr da draußen, die ihr gerade zuhört. Das sind natürlich, wie du sagst, Steven, diese Western und dann sind es tatsächlich, also wie Wild Bunch. Ich habe auch Wild Bunch mir mal, ich glaube, ich habe die zweite Hälfte gesehen. Das muss man natürlich auch ein bisschen im Angesicht seiner Zeit sehen. Also ich weiß, es gibt so irgendwie zum Schluss so eine riesen Schießerei irgendwie in so einem mexikanischen Soldatenlager oder irgend sowas. Und wo die ganze Zeit wird da gefühlt 45 Minuten geschossen, alle und aber mit unglaublich vielen Menschen, die da umherrennen und schießen und so. Und ich glaube, das war damals ganz Wahnsinn, was er da gemacht hat. Und heute denkt man so, wann ist es mal fertig? Also wann ist
nervt langsam.
Wann sind die denn fertig? Also was und wer ist eigentlich der Hauptdarsteller? Weil das sind ja irgendwie 7 Stück oder nee, 7 sind es nicht, das sind die Glorien 7, aber es sind irgendwie so und so viel. The Wild Bunch halt, 6 Stück oder 8 Stück oder so. man kann die, weil die alle nicht so bekannt sind, glaube ich, die Schauspieler, erkennt man die auch nicht. Und so, das ist dann schwierig zu, wer ist das nochmal und so. Also das wird dann irgendwann verwirrend. Das war damals wahrscheinlich überhaupt nicht so. Also so, so Filme, die dann irgendwann auch ein bisschen vielleicht in, an Reiz verlieren, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall, diese Filmografie von Sam Peckinpah mal sich durchzuschauen, weil er eben so einen ganz eigenen Umgang mit Gewalt hatte und der ja als sehr harter Hund galt damals in seiner Zeit, ja.
Ja, und war immer besoffen.
Starker Alkoholiker. Ja, ist auch nicht so alt geworden, hat immer geraucht wie ein Schlot und gesoffen. Ja,
in dem Bonusmaterial von Straw Dogs auch hat jeder gesagt, boah, der war immer zu. Also der hat morgens in seinem Kaffee erstmal eine halbe Flasche.
Aber hier aber das fand ich auch so krass, wie da gesoffen wird in dem Film, ne? Also wie die sich da am Ende auch besaufen, damit sie ihre Taten begehen können quasi. Ne?
Ja,
also
stimmt.
Ja, das war das auch sehr echt übertrieben. Also die ächzen da ja quasi die Whiskyflaschen und keine Ahnung, was sie dabei. Also das wahrscheinlich lag das dann da auch noch so ein bisschen an.
Ich wollte noch sagen zu Dustin Hoffman übrigens. Ja. Gut, oder wolltest du gerade noch was zu
Sauferei?
Bevor das wieder verschwindet. Dustin Hoffman fand ich zum Beispiel im Papillon sehr geil.
Ja,
ne, den habe ich nicht gesehen.
Papillon ist für mich auch so ein Kindheitsding.
Ist der gut?
Ich mag den totalen gerne. Also das
und jetzt,
das
was meinst du jetzt, ne? Zum ersten Mal auch? Also weil ich habe immer ein bisschen Angst. Der sieht so öde aus, so wenn man da den
das
so...
Das muss der aber auch sein. Der muss langweiligen Gefängnisalltag zeigen. Ne? Und der ist halt
aber
auch
man kennt halt so viele Gefängnisfilme so. Und wenn man jetzt so einen 2,5 Stunden langen so alten Film guckt, da muss man glaube ich auch dann, ohne Nostalgie wird das glaube ich auch ein bisschen anstrengend dann. Aber muss ich unbedingt mal nachholen. Also,
definitiv. Habe ich auch ein Video drüber gemacht. Ich schicke dir das mal.
Ja, das und eine Voicemail dazu, bitte.
Oh ja, okay, eine Voicemail. Reifeprüfung kennen wir ja schon. Ne? Rain Man wurde erzählt, Hook wurde genannt. Sleepers hatte auch eine Rolle. Und Sphere. Ne? Von 98 fand ich auch großartig. Hat er nochmal in Das Parfüm mitgespielt, ne? Im deutschen Film. War, glaube ich, eine gute Rolle, aber habe ich kaum Erinnerungen dran. Habe ich damals im Kino gesehen, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich wurde wirklich gezwungen, den zu gucken.
Naja, gut, aber dann muss man auch sagen, eben der frühe Hoffman, Dustin Hoffman, eben Marathonmann, ganz wichtig.
Oh ja, stimmt.
Ganz toller Film.
Schöne Zahnarztszene.
Ja, genau. Und Asphalt-Cowboy, Midnight-Cowboy, wo er einen Stricher spielt im Grunde mit John Boy zusammen.
Oh, John Boy.
Auch ganz da berühmter Film, ja. Und ich finde auch Tootsie mit ihm super. Tootsie finde ich großartig. Da auch wieder Bill Murray in einer ganz kleinen Rolle auch, hat er angefangen eigentlich und so als sein Mitbewohner. Und später natürlich, ich glaube, das erste Mal, wo ich Dustin Hoffman wirklich wahrgenommen habe in meiner Kindheit, war Outbreak, lautlose Killer
Von
Wolfgang Petersen, da habe ich ihn wahrgenommen, das erste Mal.
Da spielt er auch gut, finde ich, also das stimmt, den hatte ich vergessen, hast recht.
Klar. Ich auch, den habe ich auch vergessen, aufzuschreiben.
Ja. Nee, und da spielt er, also wirklich für so einen Blockbuster-Film, ich finde, da spielt er auch wirklich seine komische Titelrolle, also da hat er noch so ein bisschen Rain Man drin.
Ja.
Aber eben nicht mehr so viel und da hat er echt eine geile Rolle irgendwie, finde ich. Also das
und auch ein Film aus den 90ern, den ich mit ihm sehr gerne mag, den ich hier gerne empfehlen möchte, ist Ein ganz normaler Held. Mit ihm und Gina Davis und Andy Garcia, so einer der...
Oh, den fand ich ein bisschen lame.
Aber den kennst du, ja?
Muss
ihn vielleicht sogar nochmal gucken. Ja, ich finde, er ist heute besser als früher. Ich habe ihn auch im Kino gesehen irgendwie.
Ja, man hat dann damals auf Action gehofft und da ist halt null Action in dem Film.
Ja,
und wahrscheinlich war das Problem.
Der unfreiwillig irgendwie bei einem Flugzeugabsturz irgendwie rettet und dann aber untertaucht und ein anderer sich für den ausgibt und so und dann so ein Medienstar wird der andere. Und er eigentlich nicht. Also ich finde ihn ganz, ganz toll, diesen Film. Und wie gesagt, also Dustin Hoffman, ein Riesentyp. Und jetzt, weil wir das Remake da angesprochen haben oder am Anfang eben, der ist natürlich geglättet. Das Remake ist geglättet. Das Remake spielt auch in Amerika. Das spielt ja in England eben. Das ist, finde ich, ein Riesenunterschied, dass es in England spielt, weil es so eher befremdlicher wirkt. Mhm. Ja, dadurch so.
Irgendwie gruseliger.
Gruseliger. Und man versteht auch, dass es für Dustin Hoffman gruseliger ist, weil das ja so.
Andere Kultur.
Also nichts
so,
gegen Engländer, aber das ist so.
Ja, die wirken als deutsche Amerikaner mit ihm da reingehen.
Genau, genau.
Das ist eigentlich bescheuert, ne? Wir sind Europäer und können uns eher mit dem Amerikaner identifizieren als mit den Engländern. So, den harten Engländern da.
Und natürlich. Und was mir beim Original nicht so gefallen hat, was sie besser im Remake gemacht haben, ist tatsächlich die Frauenrolle. Also ich finde, die Frauenrolle haben sie im Original, ist das halt so eine typische vielleicht auch eine typische Sam Peckinpah-Frauenrolle, weil Frauen, also nee, das darf man nicht sagen. Er hat mit Getaway, hat der Ally McGraw, die da eben neben Steve McQueen besteht, eigentlich eine sehr, sehr gute, starke Rolle geschrieben. Also er hat gar nicht so, oder hat inszeniert, ich weiß nicht, ob er es selber geschrieben hat, aber er hatte also gar nicht so schwache Frauenrollen eben dargestellt. Das wurde trotzdem, in dieser Zeit war das einfach ein anderes Frauenbild, das muss man ganz deutlich sagen. Und das wurde auch in den Filmen, kam das auch so rüber. Aber da ist es eben so dieses, dass letzten Endes im Remake, soweit ich mich erinnere, ist das grundlegend eine Vergewaltigung. Und im Original ist eigentlich das erste, so am Anfang so ein bisschen Vergewaltigung, dann macht sie aber mit. Und eigentlich erst bei dem zweiten.
Jetzt kommst du gleich schon zum heftigen
ja,
Part.
Der,
da
ja,
passiert so
der
doch Mund, noch so viel
der,
vorher.
Der Mund sagt nein, aber die Augen sagen ja, ja, weißt du, so ein
ich hatte
bisschen.
Das erst auch gar nicht als Vergewaltigung gesehen, bis genau. Der zweite ja, ja. Dazu gekommen
ist. Bis der zweite dazu gekommen ist.
Genau. Oh, jetzt wird's unangenehm.
Genau. Und im Remake ist es aber von Anfang an eine Vergewaltigung. Und das, okay. Finde ja, ich, macht ja. Mehr Sinn auch. Mhm. Und zeigt
ja gut, ich glaube allerdings, dass bei dem alten, beim Original, will der Regisseur auch den Zuschauer so ein bisschen mehr verwirren mit dem ganzen Kram. Also genau, der will überhaupt nicht so eine klare Struktur haben, weil er halt auch, also ich glaube, er hat eine große Message im Hintergrund. Er hat auch eine persönliche Meinung, glaube ich, die er transportieren will. An die Frauen habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass er da eine Message drin hat. Mhm. So, weil er ist ja nun mal ein weicher Intellektueller, der sich am Anfang nicht für sie einsetzt. Das findet sie scheiße. Sie ist die starke Frau, er ist der weiche Typ. Und das ist ja für die Zeit. Das kommt ja alles aus der 69er-Bewegung, so dass die Frauen, oder dass auch dieses, die Männer sind so weich geworden, wir lieben uns jetzt alle, wir Frauen sind stark geworden, haben ihre Reize gelernt einzusetzen, keine Ahnung. Da sind die Rollen jetzt so, wie die Gesellschaft aus den 69ern hervorgegangen ist. Die Frau taff, stark, sexuelle Reize. Und er weich, intellektuell, denkt, die Intellektualität ist eigentlich das Einzige, was zählt. Und sie manipuliert ihn auch und sie wird halt dann beleidigt und angegangen und er setzt sich nicht für sie ein. Mhm. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Message dieses Films ist, wollt ihr wirklich solche Männer haben?
Okay.
Die euch nicht beschützen können.
Der erst sehr spät merkt, was Phase ist, um sich damit zu drehen.
Aber ganz am Schluss beschützt er nicht sie. Er beschützt ein Prinzip. Er will sein Haus beschützen und er will den Typen beschützen. Es geht nicht einmal darum, sie zu beschützen.
Ja, das stimmt.
Also deshalb habe ich so das Gefühl, er will da wirklich eine Message rausdroppen. Wollt ihr wirklich solche Männer haben?
So. Naja, okay.
So simpel es auch ist.
Ist nicht abwegig bei seinen ganzen anderen Filmen und bei seinem was er so.
Ja, ich finde das, also das finde ich wirklich interessant, gerade das, was du sagst, Simon, weil darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, muss ich sagen. Weil ich habe auch ein bisschen bei dem Film gedacht, auch so ein bisschen wie bei dem anderen, wie der Steven bei dem anderen gedacht hat, was will der Film mir eigentlich erzählen? Also man sagt, das ist eine Spirale der Gewalt. So. Dann sage ich, ja, auf der anderen Seite. So eine Gewaltspirale ist es irgendwie dann doch nicht. Es eskaliert halt zum Schluss, kann man sagen. Aber auf der anderen Seite gibt es dann diese Endsequenz, wo er dann im Auto sitzt, zusammen mit dem, ist es mit dem, den er beschützt? Ich glaube, oder? Der so ein bisschen, der so leicht zurückgeblieben ist, hat man früher gesagt, so. Und er fährt mit diesem Auto dann, er hat das geschafft, er hat sein Haus verteidigt und so weiter. Und dann fährt er da durch die Nacht und auf einmal lächelt er total. Er fängt so an zu grinsen. Mhm. Und dann, das ist so dieses, da habe ich ein bisschen diesen Film wie verstanden, hatte ich das Gefühl, dass ich gedacht habe, es ist diese Gewalt, dieser Sieg, der so glücklich macht. Also dieses
widersetzt zu haben, meinst du, oder?
Ja, sich widersetzt zu haben, aber auch diesen Gewaltausbruch, in diesem animalischen Gewaltausbruch auf einmal zu sein und damit sich gut zu fühlen.
Ja, vielleicht aber auch eben an dem Punkt, dass der Regisseur also so simpel gedacht hat, dass für ihn seine Mannwerdung, dass er eher wieder Mann geworden ist.
Ja. Ja.
Nicht, dass er jetzt gewonnen hat oder verloren hat, darum geht es, glaube ich, nicht unbedingt, sondern es geht darum, er ist jetzt ein Mann geworden und ist jetzt glücklich in dieser Form seiner selbst, weil vorher als gescheiterter Mathematiker ist er jetzt gar nicht Schriftsteller, ne? Er ist irgendwie so ein Mathematiker, ne? Und dass er da dann irgendwie dadurch glücklich wird, dass er jetzt ein richtiger Mann geworden ist. Weil für mich kommt es so, also dass diese Message, die der Regisseur rüberbringen will, so simpel ist, kam mir so vor. Aber er hat es natürlich schön verpackt, dass man es nicht so einfach sieht. Aber so hatte ich es dann irgendwie, hat es mir geschmeckt, was er da kredenzt hat.
Also es ist wahrscheinlich, dass diese beiden Botschaften gehören ja eben zusammen in gewisser Weise. Ja? Dass man eigentlich sagt, so ein bisschen dieses wollt ihr solche Männer? Und war also die aus der dann die Konsequenz auch herausläuft, dass er also die Frage ist ja auch, nach welchem Prinzip beschützt er denn? Ist es sein Gerechtigkeitssinn, dass er sagt, wir können diesen Typen nicht ausliefern? Um was geht es ihm denn am Ende? Das ist ja die Frage, weil letzten Endes ist er ja eigentlich die ganze Zeit eher ein Art Unterlegener, der also sie ziehen eben in dieses englische Dorf. Ich glaube, sie ist dort groß geworden, gell?
Ist das genau, so? Das sind ja alte Freunde von ihr.
Und letzten Endes ist das ja eigentlich auch ihr ehemaliger Freund, der sie dann vergewaltigt. Genau. Ja. Mhm. Nach und nach schleichend wird er aber, oder wird ihm klar, dass diese Leute, diese englischen Bauern, Handwerker ihn nicht ernst nehmen. Ja, das ganze Dorf letzten Endes so ein bisschen. Ja. Also er fühlt sich da ja ganz stark wie so ein Fremdkörper. Und dann gibt es eben diesen
Ist er ja auch.
Dann gibt es diese Rolle von diesem zurückgebliebenen Mann, der mit einem jungen Mädchen sozusagen übrigens ist der zurückgebliebene Mann, ist, glaube ich, David Warner. Ja, heißt er, glaube ich, der Schauspieler. Ja. Der wird gar nicht genannt übrigens in Credits und der hat später ganz tolle Sachen gemacht. Der hat unter anderem auch mal bei Star Trek mitgespielt bei Teil.
Ja klar, stimmt. Ja,
das unentdeckte Land.
Mhm. Ja, stimmt.
Genau.
Und, hat er nicht auch bei Friday Night mitgespielt? Nee, Van Helsing? Nee, Quatsch, das war...
Das war Roddy McDowell. Ja. Das ist Roddy McDowell, Planet der Affen ist das. Der,
bei
der
Stein hat er nachher auch mitgespielt.
Der Cornelius ist das. Und dann, also dieser, genau, und David Warner, der diesen geistig behinderten Mann spielt eben, der hat ein merkwürdiges Verhältnis zu einem jungen Mädchen und das junge Mädchen steht total auf den oder was auch immer so. Und aus Versehen bringt er sie um. Im Remake übrigens auch realistischer, habe ich das Gefühl, als im Original. Im Original ist es ja so ein bisschen, passiert sehr schnell eigentlich so, habe ich das Gefühl. Und dann jagen die den halt und Dustin Hoffman versteckt ihn dann im Haus, ja, und will ihn nicht rausrücken. So, das ist ja ein bisschen diese Grundprämisse, wobei das erst zum Schluss passiert, das muss man ja sagen. Die ganze erste Stunde von dem Film fand ich auch in dem Remake ein bisschen spannender aufgedröselt. Also das war ein bisschen mehr Spannungsbogen. Bei dem Original wusste ich gar nicht so genau, ist jetzt die Situation so schlimm? Also so klar, also... Oder?
Ich fand die sehr unangenehm irgendwie.
Ja, es war unangenehm, aber man wusste nicht so genau, warum. Es ist eher, weil die da überhaupt waren.
Ja, also. Das auch, aber die Handwerker, die haben da die ganze Zeit so gestiert und immer so ein hinter den Rücken so, jawohl, Chef, und dann so nach dem Motto. Immer gute Miene zum bösen Spiel, oder weiß ich, wie man das nennt. Also immer hinten, ja, hinterrücks irgendwie irgendein Quatsch über den erzählt oder über die beiden. Und dann, letztendlich spielt sie ja auch damit, dass die sich immer so, ja, zieht kein BH an und tanzt vor denen rum und so weiter, ne, oder rennt halbnackt durchs Haus, um auch Dustin Hoffman ein bisschen zu ärgern, also den David, bin ich der Meinung, dass es kommt
aus der Reserve
ja,
zu locken.
So. Ja, sie ist ja so gelangweilt von ihm auch, deswegen stört sie ihm ja auch beim Arbeiten da in dem Arbeitszimmer und schreibt an der Tafel irgendwas um und so, einfach nur um ihn zu ärgern. Ein bisschen fand sie das wahrscheinlich auch gut, dass die anderen Handwerker da draußen ja halt Männer sind. Keine Ahnung, wie man das beschreiben kann. Übrigens ist da zu der Theorie, Simon, wollte ich gerade sagen, Simon, das wollt ihr solche Männer haben. Was ist denn das Pendant dazu oder das andere? Die Handwerker, die,
ja, klar.
Die jagen gehen und die dann mal an die Fresse hauen auch ständig besaufen oder so. Schwierig.
Nee, ich glaube, es geht eher darum, dass diese Absagung der Gewalt in Dustin Hoffman ja drin ist. So dieses, das ist ja überhaupt kein gewaltvoller Mensch. Also es ist der pure Frieden. So, und der alles intellektuell lösen kann, theoretisch. Mhm. Und ich finde, der Film gibt so die Message, nein, es gibt halt Punkte in England oder im Leben, da musst du auch mal einen vernünftigen Faustkampf. Also, das ist ja auch nicht meine Meinung, dass es so richtig ist oder so, sondern dass die Message des Regisseurs das so ein bisschen ist. Und wenn du sagst, er war so ein Haudegen und ein Säufer, vielleicht, also das würde das dann ja auch so ein bisschen untermauern, dass er halt vielleicht auch das, so ein bisschen diese.
Das unterstützt diese, die Theorie auf jeden
das
Fall.
Das so ein bisschen in die Welt bringen will, dass die 69er-Bewegung vielleicht auch nicht richtig ist, sondern dass wir vielleicht doch alle wieder ein bisschen mehr in die Arme kriegen müssen. So.
Ja. Ja. Naja, und deswegen fand ich das ein bisschen unwohl. Ich habe mich unwohl gefühlt in der Situation, in der die da leben, in dem Haus und so, mit den Handwerkern vor der Tür. Und dann allein schon dieses, wir wollen zum Jagen, ne? Kommst du mit? So, ich wäre da niemals mitgegangen. Alter, die legen mich doch um, habe ich mir gedacht. Die schießen hier noch tot beim Entenjagen und so weiter. Naja, hat mich auf jeden Fall, also es ging auch nicht weg, das Gefühl. Das ist den ganzen Film über, habe ich mich da überhaupt nicht wohlgefühlt bei denen. Auch nicht in der Kneipe und nirgendwo. Deswegen sage ich, er wirkt wie so ein Fremdkörper. Oder du hast es gesagt, und weil das auch ist. Also er geht einkaufen, geht in die Kneipe, will Zigaretten holen und sagt, ja, ich hätte gerne irgendein Päckchen amerikanische Zigaretten. So, und dann bricht da gleich eine Schlägerei aus irgendwie. Ist nicht seine Schuld, aber sehr merkwürdig, das Ganze. Auch auf diesem Dorffest, wo sie dann hingehen nach dieser Vergewaltigung. Was sollte die Szene denn irgendwie, weiß ich nicht, warum sind die da hingegangen? Egal.
Also ich fand den Film sowieso auch ein bisschen konfus. Also ich fand den auch nicht gut. Also der war da zu seiner Zeit garantiert, also der ist garantiert eben dieses Urgestein dieser Reihe von Filmen, aber ich finde, der Film wurde selbst von seinem Remake und von den Filmen danach irgendwie dann auch wieder überholt und verbessert und also der hat garantiert seine Berechtigung dadurch, dass er das alles zum ersten Mal gemacht hat, aber ich fand ihn keinen guten Film. Also der war mir zu konfus, die Gespräche wirkten wie so, als wenn jeder so in den Raum redet und keiner redet miteinander irgendwie. Mhm. Also es wirkte immer so, als wenn jeder irgendwas redet, auch alles völlig ohne Drehbuch wirkte so, also so dann wiederholen die sich auch ständig und machen nur dann eben die Handwerker machen nur Geräusche und sowas. Also gut, das war schon ein bisschen gruselig und fies dann auch, was du sagst, so dass das stimmt schon, dass sie das ganz gut eingefangen haben und eben dieses außerirdisch wirkende da in England, so dieses, dass du wirklich so wirklich in einer ganz anderen Welt gefangen bist, da mit so Typen, die du nicht einschätzen kannst, das haben sie gut eingefangen, so, aber auch dann eben am Ende, dass dann dieser Eingeschränkte dann diesen Mord begeht, das war dann auch so auf einmal. Ja. Das hat sich dann überhaupt nicht so mir erschlossen, dass das jetzt sein musste irgendwie. Also das hätte auch komplett weggelassen werden können und der Film hätte bei seiner Stammhandlung bleiben können. Einfach so, dass er dann am Ende das Haus gegen die beschützt, anstatt sie, hätte auch den gleichen Pitch gegeben irgendwie. Also fand ich nicht so gelungen. Dustin Hoffmann als Schauspieler fand ich sehr gut.
Ja.
Das Ambiente fand ich auch gut, aber ich fand den Film irgendwie...
Ich fand die Dreharbeiten der auch nicht, gut, also nicht die Kamera. Gut.
Ja. Ja, die war auch da, gut, genau, ja.
Der fängt ja so an von so einer Helikopterkamera, wird es nicht gewesen sein.
Stimmt,
so
genau,
auf so einem Friedhof runter, wieder so Kinder tanzen. Ne? War das ein Friedhof? Ja. Ich glaube, es war ein Friedhof, ne?
Ja, ne?
Oder?
Das weiß ich nicht mehr.
Stehen die ja mit dem Auto irgendwie und dann...
So fängt der halt auf jeden... Also das kommt danach mit dem...
Cabrio rein da.
Genau,
ja.
Ja, aber irgendwie tanzende Kinder auf dem Friedhof, so fängt der Film irgendwie an.
Im Hintergrund stehen die dann auch die ganze Zeit und beglotzen die, wie die neu in der Stadt sind, so als Fremdkörper eben wieder so und werden halt angeguckt mit großen Augen wie Außerirdische in dieser Komfortzone von denen da. Also,
richtig.
Ja. Ich finde halt, dass es hat ja irgendwie nicht gereicht scheinbar für die Handlung, dass dann diese Handwerker, wenn man jetzt diese, weil du sagst, das kam jetzt so dann auf einmal so aus dem Nichts, dass dann eben dieses junge Mädchen da aus Versehen umgebracht wird und dann müssen die den da verstecken und so weiter und dann das Haus verteidigen. Aber ist die Frage, hätte das denn dann gereicht, dass einfach nur die Handwerker, aus welchem Grund hätten die Handwerker...
Ja,
okay.
Ja, um sie zu holen, quasi.
Genau, weil sie besoffen sind und sie nochmal weggallern wollen.
Ja, oder ihn jetzt endlich aufs Maul hauen wollen oder ihn endlich fertig machen wollen.
Aber dann hätte er ja wie doch dann sie beschützen müssen. Dann wäre das ja wiederum weg gewesen, dass er eigentlich das Haus beschützt, sage ich mal. Oder dass er...
Ja, das stimmt auch, aber dann hätte er es anders aufbauen müssen, finde ich. Weil das wirkte dann so am Ende so, ach ja, jetzt muss ich ja noch irgendwas machen, was er... Also, das für mich... Er gab das so, also sie hätten auch dieses ganze, die erste Drittel ein bisschen straffen können und diese Szene einfach ein bisschen früher ansetzen können, dass das so ein bisschen fließender, also das war dann alles am Ende so, ja, jetzt passiert das, dann jagen sie den und dann ins Haus rein und alles so auf einmal. Hm. Und davor ging der Film ja schon ewig irgendwie, das hätten sie irgendwie so ein bisschen fließender in diese End-Action reingehen können, so, dass das so ein bisschen
sauberer. Halt, also auch, weil er Mathematiker war, er hat halt irgendwie aus fast schon rationalen Gründen sich dafür entschlossen, dieses Haus zu verteidigen und den nicht auszuliefern, das war sein rationaler Entschluss. Es war kein emotionaler Entschluss, wie zum Beispiel, wenn du sagst, ja, was theoretisch so wäre, wenn er die Frau verteidigen müsste. Das wäre nur Emotionalität. So ist er aber völlig davon abgegangen, von dieser Emotionalität. Und hat dann aber auch fast schon rational gegen diese Leute wie gekämpft. Also es ist ja fast schon erstaunlich, dass er so weit kommt, in dem wie er aussieht und wie so und die da so draußen. So
MacGyver-mäßig dann. Mit
ja, genau. So eher MacGyver-mäßig, die also im Grunde der alle besiegen kann. Was man erstmal gar nicht denkt, dass das klappt. Und da das aber ist auch
ein paar Mal knapp.
Ja, aber es ist, er geht trotzdem eher rational da dran. Also er geht nicht so, es ist kein dauernder, gerade am Anfang natürlich, es ist kein dauernder emotionaler Kampf. Und wir haben natürlich auch wieder die Frau, die ja irgendwann auch, glaube ich, raus will oder ich weiß nicht mehr genau. Und er dann das sagt,
ist alles ein bisschen konfus dann
du auch darfst dieses, nicht und so weiter. Aber man hat dann natürlich, das meinte ich auch vorhin, schon wieder ein bisschen die hysterische Frau. Die Frau, es passiert eine schlimme Situation, die Frau wird natürlich was als erstes hysterisch, ja.
Ja.
Und das ist
also die beiden rutschen halt in die archaischen Rollen zurück
am Ende.
Also
ja.
Das meine ich ja, dass er da dass er da so eine Message hat und er will eigentlich die alten Werte zurück so ein bisschen, habe ich das Gefühl.
Deswegen hat mir der Film so gut gefallen.
Ich wollte gerade sagen, deswegen fand ich die so.
Aber fandet ihr das am Ende dann nicht auch anstrengend, dieses mit den die ganze Zeit Steine schmeißen? Also das zog sich dann auch so lang, bis das dann irgendwie, also die einzelnen Sachen haben sich viel zu lange gezogen, dann auch seine Entscheidung, rennt er wieder hoch, dann rennt er wieder runter, dann rennt sie runter, er kommt hoch, dann sagt er, geh hoch, geh wieder runter, dann geht sie hoch, dann schmeißen sie wieder 500 Steine, dann saufen sie wieder, dann brennt irgendwas. Also es war so.
Dann fahren sie mit den Dreirädern noch.
Genau, so das war so konfus und so also ja, überhaupt nicht klar und strukturiert gedreht.
Naja gut, aber vielleicht dadurch auch realistischer, oder? Dachte ich so, weil man natürlich
das halt, also da hatte ich nicht diesen Effekt wie bei Hundstage, dieses, dass das wirklich also das wirkte realistisch dadurch, dass diese Eingeborenen da dann so also die da Geborenen, also die sich da so, also die waren gut getroffen, so dieses, aber natürlich auch dann so als Feindbild ist natürlich auch einfach dann so, die waren ja auch nicht mehrdimensional gezeichnet, das waren ja auch einfach die bösen Dorftrottel vom Land, die gegen die intellektuelle Überlegenheit aus der Stadt kämpfen, dann. Also mir war das alles handwerklich nicht so on point.
Irgendwie. Ich finde halt jetzt zum Beispiel bei dem Remake war das so, dass das ein bisschen mehr diesen Aufbau, diesen Erzählaufbau hat, dass man so mehr dieses latent Rachefilmartige irgendwann aufkommt. Also der wird immer schlechter behandelt und dann wird auch noch die Frau vergewaltigt und es wird immer schlimmer und dann schlägt er zurück.
Ja, das ist Rape and Revenge, ne?
Ja, und das ist bei dem Original nicht so.
Nee, das stimmt. Das ist Original. Das Gute an dem,
Im Original finde ich die Vergewaltigung eher beiläufig, ehrlich gesagt. Das wird ja nicht wirklich gerecht und
das wird auch gar nicht erwähnt mehr, oder?
Sie erzählt es ihm doch auch gar nicht.
Genau, er hat die Info gar nicht, ne?
Nö, ich glaube, der hat die nicht, ne.
Ja, aber im Remake auch nicht. Im Remake wird es auch nicht erzählt. Im Remake wird es auch nicht erzählt, aber da hat man das Gefühl aus Scham auch oder aus Angst oder ich weiß es nicht so genau. Im Original weiß man gar nicht so genau. Wobei man im Original sagen würde, vielleicht hätte sie dadurch ja sogar eher einen Grund, es ihm nicht zu sagen, weil sie so gezeigt wird, dass sie eigentlich erstmal mitmacht irgendwann. Und dann vielleicht eher ein schlechtes Gewissen hat, weil sie vielleicht doch noch eine Sehnsucht zu ihrem alten Freund hat. Und dann ist daraus diese Vergewaltigung mit dem anderen Typ. Und dann, ist alles zu kompliziert zu erklären. Also sage ich es gar nicht.
Ja,
Und die Frauen, die können das halt einfach nicht.
Ja, die können das einfach nicht. Und im Remake hat man das Gefühl, sie macht das nicht entweder, um ihn zu beschützen, damit er nicht ausrastet, oder weil es ihr peinlich ist. Aber es ist ganz klar im Remake eine Vergewaltigung, also eine doppelte sozusagen. Und der andere Unterschied ist natürlich, dass im Original erschießt dann der erste, also ihr Ex-Freund sozusagen, der erste Vergewaltiger, erschießt den zweiten. Im Remake erschießt sie den Vergewaltiger. Den zweiten allerdings. Der andere landet ja in der Bärenfalle. Ja, das passiert allerdings auch im Original. Ja.
Die berühmte Bärenfalle.
Die berühmte Bärenfalle. Wenn man die schon sieht, diese Bärenfalle, weiß man, irgendwas passiert mit dieser Bärenfalle.
Aber was hatte die mit dem Bewandtnis? Warum musste die da im Wohnzimmer rumliegen? Wird das erklärt?
Ja, wegen Bären. Ja. In England gibt es ja viele Bären.
Warum?
sie hängen die doch an die Wand. Also die, hängen die sind die, Wand, die Handwerker da und helfen die aufzuspannen irgendwie und dann hängen sie denen die an die Wand. Weil du kannst sie ja so geschlossen nicht an die Wand hängen, weil, ja gut, ob das jetzt sinnvoll oder nicht, die überhaupt an die Wand zu hängen. Aber sie müssen natürlich aufspannen, damit die eine aufgespannte Bärenfalle an der Wand hängen. Ja. Nur wenn Kinder im Haus sind.
Damit man das da zur Not reinschmeißen kann. Das ist Ruhe.
Also, ja, weiß ich auch nicht.
Ja, konfus, ja. Ich muss allerdings auch sagen, ich wollte eigentlich, beim Fazit machen wir es auch, aber ich habe den zu Ende geguckt und dachte mir, oh, ich glaube, ich habe die Hälfte des Films nicht mitgekriegt, ich gucke die nochmal. Das heißt, kennt ihr das, dass man, also ich, dieses Phänomen und dann, ja, dann habe ich auch das Gefühl gehabt, ach so, ah, ja.
Jetzt also hast du ihn noch zweimal geguckt?
Ich hab den sogar dreimal geguckt, tatsächlich.
Echt?
Weil ich hab ihn einmal normal auf Deutsch weggeguckt, dann habe ich ihn auf Englisch nochmal geguckt, weil, wie gesagt, den Anfang wollte ich auch kapieren. Das fing einfach so, man wird da ja so reingeschmissen, ähnlich wie bei Hundstage. So, es geht einfach los. Und wer sind die jetzt? Und man muss auf so viele Feinheiten achten, die man nicht nochmal präsentiert bekommt. Wie das in den ersten 5 Minuten kommt, ist das junge Mädchen und der zurückgebliebene Typ. Da gibt's eine Korrespondenz irgendwie oder eine. Die unterhalten sich irgendwie sowas oder. Nee, die gucken sich nur an.
Nee, sie und dann, ja, kommt und dann kriegt er ja gleich schon Ärger.
Genau, dann kommt der Vater und haut ihm gleich eine rein und so. Und dass das aber nachher wichtig wird, das weiß ich nicht oder kann ich nicht wissen. Und so viele Feinheiten sind da halt. Und auch, dass der ehemalige Lover von ihr einmal schöne Augen macht, als sie da im Auto sitzt und so, während er das dann Hoffmann einkaufen ist oder Zigaretten holen, keine Ahnung. Da baggert er sie ja nochmal an und so. Und warum das explizit in Szene gesetzt ist, dass sie ohne BH durch die Stadt läuft mit ihren Dingern und so, ne?
Ja, das ist ja 69er, ne? Also diese 69er-Bewegung irgendwie
und
so.
Und dass das alles BHs nachher verbrennen. Dass man das alles aufnehmen muss, wie ein Schwamm, um das nachher zu kapieren, was da letztendlich draus wird. Deswegen habe ich ihn nochmal geguckt. Und dann hatte ich auf der Special Edition, die ich hier habe, noch die Super 8 Version drauf. Und dann habe ich mir das auch nochmal angeguckt, weil ich wissen wollte, wo da der Unterschied ist.
Und wo ist der Unterschied?
Genau. Wo ist
keiner, der Unterschied? Keiner.
Qualitativ und es ist deutlich mehrere Schnitte, aber auch in der Handlung. Also, okay. Vielleicht sogar die bessere Version, wer weiß. Ja, Super 8 ist ja oft kürzer gewesen, ne? Die hatten ja nicht so viel Material. Da waren Filme ja oft zusammengeschnitten. Dann.
War das Super 8? Geht da nur 85, war das tatsächlich so. Super 8? Das war nicht 16 mm oder so, das war Super 8 auch wirklich.
Soll ich nochmal gucken? Nicht drauf, steht drauf. Ja. Super 8 Fassung.
Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist echt krass.
Super 8 Fassung. Hast du doch auch die. Hast du die nicht auch?
Ja, ich habe die auch. Ich habe die gleiche. Aber ich habe nicht die Super.
Guck dir doch mal die Super 8 Fassung.
Ich will nicht die Super 8 Fassung sehen. Das interessiert mich nicht. Also ich finde im Gegensatz zu euch den Film ganz gut, muss ich sagen. Ich habe nicht gesagt,
dass ich den
nicht.
Ich habe ihn dreimal geguckt.
So schlecht kann er nicht gewesen sein.
Und du guckst ihn gleich nochmal, wenn wir hier fertig sind. Nee, aber ich weiß fand allerdings den auch. Steven. Entschuldigung, Simon, du warst was sagen.
Nee, mach mal. Steven, wie fandst du den? Also du fandst ihn gut.
Ja, ich fand ihn gut jetzt letztendlich, ja. Ich habe auch meine Schwierigkeiten gehabt, wie gesagt, mit dem Start und diese Konfusität, wie man das so mal nennt. Wo will der Film, was will der Film mir sagen? Aber der Gewaltausbruch, den habe ich nicht erwartet am Schluss, weil ich habe mich auch nicht damit beschäftigt, was das für ein Film ist. Das Cover spricht eine deutliche Sprache irgendwie, aber das habe ich ausgeblendet, weil der Anfang ja gleich schon so heimatfilmmäßig war. Und dann, als diese Rache-Geschichte da losging oder dieses Home Invasion, das fand ich natürlich toll. Das ist wie bei History of Violence, das ist voll mein Ding, ne? Und ich auf die 12. Aber in Verbindung mit diesem 70er-Jahre-Thema und dieser Art zu filmen, zu erzählen, fand ich das Ding ganz toll letztendlich, ja.
So. Ich glaube, ich hatte das große Problem mit den Dialogen halt. Also, dass da dass die Dialoge so, also da kann ich immer schlecht mit umgehen, wenn in Filmen so die Dialoge für mich keinen Sinn machen, so, also, oder wenn die nicht richtig gut geschrieben sind, einfach so, das ist einfach so, jeder redet irgendwie seinen Part und es wird so, sind die gar nicht mit, ja, okay. Kann doch nicht sein, dass das Lost in Translation ist, so, dass es auf Englisch besser ist, weiß ich nicht.
Ich würde tatsächlich sagen, ich bin da in der Mitte bei euch. Also ich finde ich habe ihn, glaube ich, mir besser vorgestellt, als er dann am Ende war. Aber er ist trotz alledem auch so mit diesem Endfazit, was ich vorhin auch schon gesagt habe, so mit diesem, wie Dustin Hoffman eigentlich dann die Gewalt erlebt und mit diesem Abschluss des Lächelns im Auto, das hat mich irgendwie schon so gekriegt, wo ich gedacht habe, das ist was Interessantes, das ist so eine Botschaft, die kriege ich nicht auf ein Silbertablett serviert, da muss ich mir jetzt mal ein paar Gedanken zu machen. Und das fand ich richtig gut bei diesem Film, muss ich sagen.
Ja, ich auch, genau, das war auf jeden Fall, also sowieso Dustin Hoffmann auch als dieser Charakter halt, also der hat richtig was hinterlassen, so, also über den muss man richtig nochmal nachdenken, was nach dem Film, so, das fand ich auch.
Also. Aber so dieses Unangenehme dieses englischen Dorfes und diese Leute dort und so, das sind natürlich so Sachen, wo ich so überlege, ob ich mir das dann nochmal angucke, weil das war halt so, da möchte man ja nicht sein, ja, da möchte man nicht sein und man möchte auch gar nicht in dieser Zeit sein und so, das ist alles so unangenehm. So, von daher, also so Mittel, das ist so Mittel, ich finde ihn schon sehr gut und ich finde das Remake als eigentlich zu poliert eigentlich.
Ja, das stimmt, ja.
Zu wahllos eigentlich, also es könnte auch ein ganz anderer Film sein, der müsste nicht heißen.
Ja, genau.
So.
Nur ich kannte den vorher nicht und dann war das okay, den zu gucken, so, weil dann war das ein angenehmer, also positiv überrascht mit dem, also von dem Schauspieler hatte ich vorher nichts gehalten, so. Und in dieser Rolle hat er ganz gut funktioniert. Und wenn man das dann auch mal in der Rolle noch nicht kannte, also ich glaube, dir könnte sein, dass du den richtig blöd findest, so, weil dann du hättest dann lieber Stephen Hawking
im Rollstuhl. Dustin Hoffmann.
Stephen, du hättest lieber Hawking da, Hoffmann da.
Hä? Jetzt bin ich nicht mitgekommen.
Ja. Nein, weil wenn Steven den Film jetzt guckt, der kennt ja nur den alten.
Ja, der kennt nur den alten.
Genau, so. Wenn er jetzt diesen Cyclops-Schauspieler da sieht, dann hätte er lieber den Hoffmann da, den Dennis Hoffmann.
Das habe ich
nicht. Dennis Hoffmann.
Dennis Hoffmann. Wo bin ich denn falsch abgerufen?
Das ist ja der Cousin.
Dustin Hoffmann heißt.
Das ist der Cousin.
Das ist nicht Dennis Hopper.
Dennis Hopper, ja. Aber das ist auch
Dennis. Stephen Hawking, Dennis Hopper, alles da.
Ja. Alle spielen sie mit, ja.
Also es heißt aber letzten Endes, oder nee, Steven, ich wollte nur sagen, eigentlich hat es der Film nicht in die heute Zeit geschafft.
Weiß ich nicht, nee, das würde ich nicht bestätigen. Also ich würde sagen, wie gesagt, man muss ein bisschen Hintergrundinformationen mitbringen und dann könnte ich den bestimmt auch der Jugend nochmal präsentieren. Allein schon mit der Prämisse, was will der Film mir sagen, der These von Simon dazugestellt, seht ihr das auch so, ne? Ihr jungen Menschen da draußen. Was geht da vor? Was passiert da? Und vor allen Dingen würde ich sagen, das frage ich euch jetzt auch nochmal, was ist am Schluss da eigentlich los zwischen Dustin Hoffman und seiner Frau? Also zwischen David und Amy. An der Treppe gibt es den Endfight, ja, zwischen diesem Bösewicht und David. Und dann, unterliegt David und die Frau kriegt die Flinte zu fassen, also Amy. Und ist denn, sie kann entweder nicht schießen oder will nicht und warum will sie nicht? Und dann gibt es diesen Blickkontakt zwischen David und Amy. Also, und ja, was will das sagen? Das können die beiden sich nicht mehr. Überlegt sie lieber, ihren Mann zu erschießen? Was ist da los? Oder kann sie einfach nur nicht abdrücken?
Da hatte ich so überlegt, da dachte ich schon, das ist dieser ganzen Konfusität da am Ende geschuldet, so, weil das so viel hin und her war die ganze Zeit. Und ich meine, man könnte es natürlich auch so sehen, damals war das noch nicht so, dass jeder einfach jeden weggeballert hat, wenn er ein Gewehr in die Hand gekriegt hat. Und gerade sie kannte den ja auch. Heutzutage wäre dann sofort dieser taffe, typische Frau schießt den Typen am Ende weg und das ist überhaupt kein Problem. Aber wenn man einen etwas realistischen Film machen will, ist ja so, da kann man nicht einfach jemanden erschießen, den man kennt, auch wenn der einen vergewaltigt hat. Also das ist ja nicht einfach so, den erschieße ich jetzt, weil der böse ist, sondern so würde ich es vielleicht interpretieren, wenn es überhaupt zu interpretieren ist. Also das weiß ich, also ich erinnere mich nicht genau an die Szene, aber so wie du es jetzt erzählst, kommt es mir so vor, so als wenn sie von ihm noch dann auch den Segen dafür braucht, dass sie schießen soll, so, und dann macht sie es halt auch.
Ja, und das ist vielleicht aber auch Zeitgeist.
Aber er weiß es ja auch nicht, dass er sie vergewaltigt hat.
Ja. Also
der David weiß es ja nicht.
Ja, das stimmt. Ich glaube, dass halt damals vielleicht Frauen noch nicht so viel andere Männer erschossen haben. Also, dass man da auch sich noch schwer getan hat. Das war dann schon so ein spezieller, Blaxploitation-Film oder Pam Grier, die dann mit der Knarre oder irgendwie, also so, das musste dann so ein ganz spezieller Film sein, aber so ein normales Heimchen am Herd, die hatte halt nicht unbedingt die, zur Knarre gegriffen, ja, glaube ich, in den 70ern. So. Hm. Ich glaube, das spielt da auch eine Rolle.
Oh, vielleicht wollte sie auch ihn erschießen, das kann auch sein.
Weil oder sie wollte ihn erschießen.
Weil es knistert ja wirklich, ja, also sie ist ja, sie ist ja unglücklich mit ihm. Ja. Und sie, am Anfang liebäugelt sie auch immer noch mit dem, mit ihrem Ex so ein bisschen. Ne? Mhm. Also es ist ja nicht so, dass sie jetzt ganz klar, da, also es ist schon, das ist eben das Gute wirklich auch an dem Film, dieses, dass das alles eben nicht so ganz klar, das ist das, das ist das, das ist das, sondern das ist auch so wie bei Hundstage dieses so, da ist alle, bei allen alles mit drin. Ne? Außer, dass die Bösen wirklich alle böse sind. Das, also das war so wirklich, die waren alle stumpfweg böse, die Bösen.
Das stimmt.
Und das mag ich immer nicht so gerne eigentlich.
Ja. Naja. Ja, gut, liebe Freunde, ich würde sagen, es ist schon 20 Uhr, der Simon will Tatort gucken, deswegen müssen wir an dieser Stelle leider abbrechen.
Ich glaube mir eh keiner. Ich glaube, ich habe in meinem Leben einen Tatort gesehen.
Wow, mehr als ich wahrscheinlich.
Ja. Nee, aber also hat euch das bereichert etwas?
Auf jeden Fall, ja.
Ja, also,
definitiv. So dieses, auf jeden Fall so wirklich, man hat wirklich das Gefühl, man holt so ein bisschen Filmgeschichte nach. So, das ist echt eine geile Sache. Also,
ja, aber dann, wenn ihr Bock habt, lasst uns das doch wiederholen.
Gerne.
Ja, gerne. Ich habe auch sofort schon wieder ein paar Titel parat, die sage ich aber nicht.
Ja, dann lasst uns das
aber
doch
dann machen,
machen
wir dann erst einen Termin und dann gucke ich die Filme, weil jetzt habe ich so viel Platz genau dazwischen gehabt.
Ja, das hatte ich auch.
Genau. Dass ich dann wieder so, ach, was war da nochmal los?
Naja, aber dafür hat es ja ganz gut.
Aber wo ich die gerade geguckt habe, war ich so heiß. Ich habe den Christopher auch dann Sprachnachrichten gemacht. Natürlich, ich sage, ey, ja, ich habe das geguckt und das geguckt. Und wollen wir den Podcast machen?
So. Ja. Bis zum nächsten Mal habt ihr dann auch den neuen alle, also du dann auch noch geguckt.
Ja, den können wir nochmal ein Resümee, ja.
Nee, und ich finde es auch mal ganz cool, wenn wir gerade, weil ich denke ja bei diesen jetzt so 70er-Jahre-Ding-Podcast ist ja so, das sind ja so ganz spezielle Leute, die uns jetzt zuhören, die auch so ein bisschen sehr cineastisch sonst interessiert sein. Mhm. Nicht, wie wir gerade letztens den Kommentar bekommen haben, wer hört sich diesen Rotz eigentlich an, ja? Und so und da.
Grüße
aber da,
gehen raus.
Grüße gehen raus. Und da ist aber auch so, dass das ja wirklich die Leute erreicht, dann, die es wirklich erreichen soll. Also nur die Leute, die es wirklich interessiert, schalten hier ein, ja. Und da finde ich es gerade interessant, wenn man sich da auch mal Filme vornimmt, die man nicht sofort auf dem Schirm hat. Also nicht so die üblichen Verdächtigen, sondern so ein bisschen kramt.
Ah, der ist auch gut, der üblichen Verdächtigen.
Ja, kommen wir noch zu. Oder aber halt immer und am besten immer Filme mit großen Schauspielern, die der Simon nicht mag und dann überzeugt wird, dass sie doch ganz gut mal spielen konnten. Ja,
dann ist ja mein Film perfekt, den ich jetzt auf der Zunge habe.
Ja, was für einer denn? Sag mal.
Spoiler doch.
Ja, okay. China Syndrome hätte ich gerne hier besprochen.
Ah, sehr schön, auch sehr schön. Sehr, sehr schön. Den
oh, guck mal, wie er aufmacht.
Welcher ist es denn noch?
Das China-Syndrom.
Michael Douglas, ne?
Ja, das ist mit Jane Fonda.
Auch, ja.
Ja,
den nee, kenne ich nicht, sehr gut.
Ja, Jane Fonda und mit Jack Lemmon. Und den habe ich hier stehen, den habe ich mir nicht extra. Ja, den habe ich mir vor 2 Wochen habe ich mir den bestellt, weil ich.
Ach.
Und zwar, wisst ihr warum? Das ist die Brücke. Ich habe nämlich einen Film geschaut, habe ich dir auch gesagt, Steven, von Sidney Lumet. Und der heißt Der Morgen danach, glaube ich. Der ist mit Jeff Bridges und Jane Fonda. Mhm. Sie wacht auf, neben ihr liegt ein Toter und so auch erstmal wie ein bisschen Hitchcock-mäßig. Sie muss dann herausfinden, warum, so, sie hat ihn nicht umgebracht und so ein Ex-Polizist hilft ihr dabei. Und da in dem Film habe ich gemerkt, oh, Jane Fonda, und ich habe wirklich nicht so, kenne nicht so viele Filme mit Jane Fonda, die ist gar nicht so eine schlechte Schauspielerin. Ich dachte immer, das ist gab so eine mittelmäßige, aber die spielt es echt super. Und dann habe ich gedacht, oh, jetzt gucke ich mal alles Jane Fonda. Und dann habe ich mir Der elektrische Reiter mit Robert Redford bestellt. Und China-Syndrom, ja.
Schön.
Und deswegen könnten wir den tatsächlich, weil den Film, wer hat den denn gesehen?
Ja, genau.
Das China-Syndrom, kein Mensch.
Also den Namen kenne ich, aber ich war eben Videosyndrom, Chinatown, nee, alles irgendwie.
Ich dachte auch Chinatown.
Videodrom.
Videodrom, genau.
Ja, dann sowas, das können wir, China-Syndrom, können wir schon mal spoilern, der kommt auf jeden Fall.
Bei ja, mir schön, freue ich mich.
Das machen wir. Gut, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, liebe Freunde.
Genau.
Ich danke euch. Und ihr da draußen, danke fürs Zuhören. Schaut euch die Filme, haut euch die Filme um die Ohren und schreibt gern uns in die Kommentare, was wir auch noch mal gucken könnten, was eure Lieblingsfilme aus den 70ern sind.
Oder
wenn
60ern,
ihr die denn habt.
Oder
aus den 60ern, den 30ern, 20ern und den 10er Jahren.
30ern.
Wow.
Ja, genau, dann gucken wir noch hier Metropolis.
Metropolis, genau.